Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast mit Radio Cottbus-Chef Ronny Gersch, Edelfan TG und Ulf von Energie FM. Sandor Dreieck, der neue Energie-Cottbus-Podcast,
wird präsentiert von Feldschlösschen. Deine Stadt, dein Bier. Freu dich drauf für Cottbus und Brandenburg.
Da sind wir, das Sandor Dreieck, und ich denke, heute gibt es eine, ich würde sagen, Jubelfolge. Was wollen wir kritisieren? Es gibt überhaupt nichts Negatives zu besprechen. Ich glaube, nach diesem Wochenende, die große Frage ist, Männer, habt ihr überhaupt noch eine Stimme?
Ist wieder zurückgekehrt. Ich sage mal, habe ich überhaupt noch Nerven? Ist, glaube ich, die bessere Frage.
Und wie würdest du die Frage beantworten?
Sie kehren langsam zurück.
Ah, okay.
Ja, Stimme ist bei mir definitiv noch da. Stammhörer wissen das. Ich war ja gebundenerweise bei einer Jugendweihe dabei. Aber ich fand es super von den Jugendweihe-Eltern. Die haben das alles ran organisiert. Großbildleinwand hatten wir dann zum Schluss mit Beamer und konnten das Spiel dann so zwischen der eigentlichen feierlichen Zeremonie und danach dem Familientreff und Essen, dazwischen wurde Fußball geguckt, das stand fest. Weil es noch alles Dauerkartenbesitzer, alles Mitglieder, und das wollte sich auch keiner nehmen lassen, klar.
Ja. Ulf, man muss dazu sagen, du bist im Urlaub, du bist hier zugeschaltet aus dem Urlaub, Ton und Bildqualität vielleicht nicht ganz so optimal, aber das Spannende ist, dass du gesagt hast, du musst Urlaub machen jetzt, und zwar nicht wegen der Arbeit.
Nee, ich habe das echt wirklich gemerkt. Für mich wird es vielleicht anderen auch so gehen. Die letzten Wochen, die letzten Spieltage, wenn du die Ziellinie da ganz hinten siehst und dieses Hoffen, dieser Traum, haben wir ja mal gesagt, der Traum, zweite Liga, dass der so greifbar nahe kam, und dann ist sicher, dass fast jeden Spieltag irgendwo änderte. Wie gesagt, wir hatten die 72. Minute gegen Rot-Weiß Essen, dort waren wir 7 Punkte weg auf Essen und so weiter. Müssen wir nicht nochmal aufdröseln, hatten wir alles. Danach die Spiele, dann dieses Spiel von Duisburg in Aue, die 0-0 bloß. Wir können nicht nachlegen, legen doch nach in der 89. Minute durch Tolga. Und ich glaube, das hat so meinen alten Nerven gezerrt. Ich brauche wirklich mal eine Auszeit vom Fußball, um mal die Nerven wieder zu finden, um mich wieder zu beruhigen. Aber es ist ja auch Gott sei Dank alles gut ausgegangen. Also der Traum wurde wahr.
Ja, jetzt stell dir mal vor, das wäre jetzt noch nicht entschieden. Wärst du jetzt trotzdem in Urlaub gefahren? Ich meine, wir hätten ja ein Heimspiel noch die Woche gehabt. Also wir haben ja sowieso noch eins im Pokal, wir hätten ja Relegation gespielt.
Ich habe ja bei jedem Podcast gesagt, ich will die 2. Ich will keine Relegation, und damit habe ich dann fest gerechnet. Nein, ich glaube, das wäre dann schon irgendwie gegangen, ob ich den Tag vielleicht nach Cottbus gefahren wäre oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann ich dir nicht sagen.
Weiß ich nicht. Also meine Reaktion war auch, noch in Regensburg, dann auf dem Parkplatz nach dem Spiel, bevor wir mit dem Bus zurück sind, habe ich auch gesagt, am meisten freue ich mich jetzt auf 2,5 Monate ohne Energiefußball. Also ich habe gesagt, ich muss jetzt mal abschalten, ich muss meinen Kopf freikriegen, und das war einfach so anstrengend. Man glaubt es nicht. Ich meine, wir haben 38 Spieltage und du leidest als Fan mental so sehr, und natürlich die letzten Wochen, wo dieses Ziel immer greifbarer wurde und dieses Szenario, dass man es schaffen kann und so weiter, und das hat mich echt emotional wirklich so aufgefressen. Ich war in Regensburg zu nichts zu gebrauchen. Ich war ein nervliches Wrack. Ich bin unter Tränen schon ins Stadion rein. Ich war völlig fertig. Es hat mich total übermannt. Ich weiß gar nicht. Und im Block, es waren, also man sagt ja eigentlich, Fußball ist eine schöne Sache, man geht dorthin und freut sich. Um mich herum standen so viele fahle Gesichter, die alle einfach völlig fertig waren. Es ist unglaublich, was der Fußball, was dieser Verein mit einem anrichtet. So schön das alles ist, es kostet echt Kraft. Es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn.
Ja, ich glaube, das liegt vor allem ja auch daran, es ist ja eigentlich widersinnig, ne? Also wenn man sich das überlegt, wir sind froh, dass es keinen Fußball gibt. Also wir gucken das so gerne und dann sagt man, ich bin froh, dass es jetzt keinen gibt. Also macht ja gar keinen Sinn. Aber auf der anderen Seite ist man eben leider, das muss man eben sagen, als Energiefan ist man halt auch leider Kummer gewöhnt und man weiß, ohne Drama geht's irgendwie nicht. Ich fand es sehr angenehm, muss ich sagen, dass unsere Mannschaft diesmal das Drama so ungefähr auf eine halbe Stunde verkürzt hat. Also ja, erst so ab der 65. Minute Drama-Fußball angefangen hat. Vorher war für mich alles okay, auch auf den anderen Plätzen. Sah es lange gut aus, es hat mir sehr gut gefallen. Ich muss dazu sagen, wir waren ja auf der Pressetribüne und eigentlich sollte es in Regensburg einen Stadion-WLAN geben, was es da nicht gegeben hat. Und ich gucke ja immer Magenta und ich hatte mir diesmal vorgenommen, ich gucke natürlich die Konferenz, ich will ja immer sofort wissen, und nun ging das nicht, weil es gab kein WLAN. Wir hatten selbst mit dem Handy größte Probleme, da rauszukommen und deswegen ging natürlich kein Magenta. Und während des Spiels dachte ich plötzlich, ach, eigentlich auch ganz gut, dass du nicht dauernd weißt, wie es irgendwo steht. Ich meine, einmal Kicker hier updaten, hat 5 Minuten gedauert, bis die Ergebnisse reinkamen und so. Dann irgendwie habe ich mitbekommen, dann haben die Fans plötzlich gejubelt. Irgendeiner hat ja gemerkt, oh, Duisburg liegt zurück. Da dachte ich, oh, das muss gut sein für uns. Wirst du mal schnell wieder ein 5-Minuten-Update ziehen hier. Und dann war ich sehr, sehr froh, dass es eben so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Insbesondere auch mit dem Duisburger Ergebnis. Und dass wir dann glaube ich, so erst ab der 65. Minute doch nochmal so ein bisschen Rucksack bekommen haben, so ein bisschen Flatter bekommen haben, weil was wir dann plötzlich gespielt haben, Himmel, Arsch und Zwirn, da war ich echt froh, dass das auf den anderen Plätzen so gestanden hat, dass das für uns offenbar zumindest zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung gehabt hat. Also selbst der Ausgleich, wenn er gefallen wäre, ganz kurz vor Schluss bei dem Elfmeter und auch diese Geschichte, die musst du dir mal ausdenken, da hält der noch den Elfmeter. Also so blöde Hollywood-Geschichte, schmeißt dir jemand dieses Drehbuch dieser Saison auf den Tisch, denkst du, das guckt kein Mensch sich an, was für ein Schrott hast du denn da geschrieben, aber tatsächlich so war's. Also das ist, also ich bin sehr froh, dass es gut gegangen ist und dass das Drama diesmal zumindest sich auf 30 Minuten beschränkt hat.
Also mein Gefühlsdrama war trotzdem volle Kanne da und aber ich fand auch dieses Spiel war wieder so ein Spiegelbild der Saison, gerade mit dieser Schlussphase und überhaupt habe ich gesagt, okay, wir haben ja festgestellt, der Fußballgott hat seinen Vertreter nach Cottbus geschickt und der Fußballgott war auf unserer Seite und hat dafür gesorgt, dass wir aufsteigen, aber der Fußballgott sagt auch, okay, wenn ich euch das schenke, dann lasse ich euch eben nochmal 90 plus 5 Minuten richtig leiden. Ja, also hier wird nichts einfach gemacht. Diese ganze Anspannung, Anderson Lukoki hat das, glaube ich, auch so ungefähr gesagt, hat gesagt, das ist ja nochmal der Wahnsinn, dass du bringst es halt auch nicht irgendwie über die Bühne, wo du sagst, du kannst in der ersten Halbzeit auch irgendwie nochmal ein zweites Ding machen. Oder du spielst es irgendwie locker runter, das funktioniert bei diesem Verein nicht. Also du weißt ganz genau, es ist wieder in der 90. Minute und dann kommt genau dieser Dramapunkt, dass du nochmal einen Elfer kriegst. Und sicherlich gab es Leute in der Mannschaft, die wussten nicht, wie es steht. Also vielleicht konnten die sich vorstellen, okay, Duisburg da, dass die irgendwie jetzt gerade das 1-1 gemacht haben und sicherlich jetzt nicht noch 4 Dinger nachlegen oder so, ne? Aber es war, wie gesagt, ich weiß nicht. Also ich hatte es auch mit dem Jubel zum Beispiel mitgekriegt da, also und wo Viktoria Köln das 1-0 gemacht hat. Und das kennt man ja eigentlich auch so, dass man in so entscheidenden Spielen, da dreht nochmal der Block richtig durch und es wird nochmal richtig laut und alle jubeln und sagen, hey, da ist das Tor gefallen. Und das war bei uns, war das so, keine Ahnung, so eine Sekunde Jubel. So ganz, ganz komisch.
Mhm. Ja.
Jubeln alle und dann, gut, okay, die Mannschaft wurde supported. Ja, das war ja Wahnsinn. Also überhaupt, da können wir auch mal drauf kommen. Also diese, ich sag mal, dieser Track, der dort sozusagen gen Westen gezogen ist am Samstag. Es ist unfassbar, wie viele Leute dort waren. Und diese Mitmachquote im Stadion, wo du sagst, das gibt's ja gar nicht. Also Ich habe jetzt von jemandem gelesen, der hat gesagt, er hat so neben so ein paar Groundhoppern gestanden, die kamen aus Wien. Die haben gesagt, ach, das ist doch eine coole Nummer, das gucken wir uns mal an. Und die waren völlig hin und weg und haben gesagt, es ist ja unfassbar, dass alle mitmachen. Ob irgendwie, keine Ahnung, Anzugträger, Ultra, junge Leute, alte Leute, Männer, Frauen. Es hat jeder mitgemacht und ich habe auch einen Kumpel gehabt, auch auf der Pressetribüne, der hat gesagt, das war einfach nur brutal laut. Das war bombastisch.
Ja.
Aber das war
durch die Saison. Ja. schon vor dem Spiel, muss ich sagen, ein fantastisches Bild, dieses U, weil ja wirklich auf der Hintertortribüne alles voll war und dann zog sich das noch so ein bisschen in die Seiten rein, auf beiden Seiten. Ich hatte vor dem Spiel auch noch Leute getroffen, die sind rausgeschickt worden tatsächlich aus den Familienblöcken, wo sie gesagt haben, nee, ihr seid hier nicht richtig. Zum Glück sind sie irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie die gezaubert haben, die drei Mädels, aber irgendwie haben sie es hinbekommen, waren dann doch wieder im Stadion drin. Also da waren schon ganz schön viele Energiefans noch verteilt, teilweise auch ohne Schal, ohne Shirt, nicht erkennbar, damit sie überhaupt reinkommen und so. Aber das, was dann hinter dem Tor an diesem U war, das war sensationell. Also dieser Support, ich muss ganz ehrlich sagen, allein für dieses Spiel haben wir es verdient. Also allein für das, was da in diesem Spiel nach Regensburg gefahren ist, das muss ich wirklich sagen, das war Wahnsinn. Also ich kann mich auch ehrlich, ich habe das auch jetzt schon des Öfteren gesagt, weil ich bin auch schon ein paar Mal interviewt worden, jetzt rund um diesen Aufstieg, wo ich gesagt habe, ja, also 2000 und 2006, das war eine fantastische Atmosphäre, das kann man gar nicht kleinreden, das hatte auch was Großes und so weiter. Aber das, was heute ist, also da ist auch meine Erinnerung nicht verblasst, das, was heute ist, das ist nochmal ein Zacken schärfer, weil das einfach ein Support ist, der sich über Generationen zieht und das eben von Menschen, die nicht jetzt einfach nur über einen Erfolg jetzt mal reingeschwappt sind und dann wieder rausschwappen, sondern das sind Leute, die jetzt dabei sind auf den Rängen, die haben eine Leidenszeit hinter sich. Die sind dazugekommen, wo es nicht schick war, sondern eben zum Teil auch in der vierten Liga, wo sie gehofft haben, dass wir es irgendwann mal wieder schaffen in die dritte Liga. Ja, und die Leute sind jetzt natürlich mit auf den Rängen und für die ist das der absolute Wahnsinn, in die zweite Liga aufzusteigen und das hört man. Und das zeigen die auch und das sieht man dann. Und ich finde, das ist großartig. Also das, was der Club jetzt geschaffen hat, mit diesem Zusammenhalt rund um diese Mannschaft, die wird sich verändern. Wir werden gleich noch drüber sprechen, sicherlich im Laufe dieser Folge. Aber das ist grandios. Und ich hoffe so sehr, dass mein größter Wunsch, nachdem der Aufstieg mein größter Wunsch, Traum war, hätte ja nicht sein müssen, haben wir schon gesagt. Also wir werden da jetzt nicht aggressiv böse gewesen, wenn es nicht geklappt hätte, nur wahnsinnig enttäuscht, klar. Aber jetzt mein größter Wunsch ist, dass es uns gelingt, dass über diese wahnsinnig schwere Saison, die jetzt auf uns wartet, drüber hinwegzuziehen. Ja, das ist so eine, wie soll ich das sagen, vielleicht so eine Heidenheim-Geschichte wird, weißt du, wo das ja auch völlig egal ist, wo die gerade spielen. Das ist so eine Family, da sagt der Schmidt, pass mal auf, ich bin hier der Vater des Erfolgs und ich bin das in der Bundesliga und wenn wir wieder in der dritten Liga sind, dann bin ich es immer noch. Und die Leute auf dem Rängen sagen, jawohl, das wollen wir nämlich auch, dass du dabei bleibst und dass wir alle hier dieses familiäre und diesen Zusammenhalt haben. Und das wünsche ich mir, weil das wird nächste Saison ganz anders. Das waren jetzt 4 Jahre mit einer großen Enttäuschung zwischendurch. Das war dieses Unterhaching-Ding, wo es nicht geklappt hat. Und ja, ich sag mal, eine mittelgroßen Enttäuschung letztes Jahr, wo es nicht geklappt hat. Aber es war jetzt nicht katastrophal alles. Ne? Wir hatten ja Jubelsaisons trotzdem. Jetzt kommt eine Saison, da wird's anders laufen. Und da muss man jetzt wirklich sagen, wer will, dass diese Geschichte, dass diese Reise weitergeht, der muss das jetzt genauso unterstützen, auch wenn es weniger Siege geben wird, wie in den letzten 4 Jahren. Weil sonst wird's nix.
Aber ich glaube mal, jeder, also der halbwegs klar sortiert ist, im Fußball unterwegs ist, der kann, ich sag mal, wir, Ronny, du, TG, wir können das einordnen, was wir jetzt geschafft haben, aufgrund der ganzen Jahre, wo wir hingelatscht sind. Und vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, dieses, wo wir runtergestiegen sind, die Treppe. Wir können das einordnen. Wir wissen genau, wie knallhart das jetzt wird, das nächste Jahr. Ich habe gestern auch schon gesagt zu Freunden, ich sage, ist mir völlig egal, nicht so. Wenn wir einen Platz über diesem Strich stehen, ist das eine Sensation, dann haben wir alles gepackt. Wenn wir dann schaffen, ein zweites Jahr drin zu sein, ein zweites Jahr an Fernsehgelder, andere Werbegelder, Sponsoren und so weiter, an Zuschauer, dann kannst du diese Strukturen, die Sebastian Lemke und Verwaltungsrat im Hintergrund jetzt über die Jahre schon aufgebaut haben, das kannst du viel mehr strukturieren, noch mehr stärken, dass du wirklich diesen Profifußball auch etablierst in Cottbus, nicht mal so eine Eintagsfliege, sondern dass du ganz professionell im Hintergrund das aufbaust, eventuell an mehr Gelder und wieder ein Jahr schaffst. Jedes Jahr, was du dort oben schaffst, ist ein Lottogewinn für Cottbus. Für Lautern nicht oder für Hannover 96 oder andere Truppen. Aber für Cottbus ist es ein Jackpot, ein Lottogewinn, wenn wir da oben dabei sind. Und wie gesagt, jeder, der klar sortiert ist, kann das einordnen und weiß, dass wir da uns ja gegen den Abstieg kämpfen werden. Ist so. Aber selbst das kann schön sein. Wenn du dann mal bei der alten Dame in Berlin gewinnst, mal so schön den Ene von Latzhaus, da freut sich jeder Energiefan auf diese Derbys. Aber es wird eine knallharte Saison. Aber wie gesagt, jeder, der irgendwo länger hingeht, kann das einordnen alles.
Ja.
Also ich finde das auch ein sehr großen Unterschied zu zum Beispiel dem ersten Zweitliga-Aufstieg 1997, also vor 29 Jahren. Ja, wenn man da schaut, in der Regionalliga, damals, wo wir gespielt haben, der Zuschauerschnitt bei den normalen Ligaspielen oder sowas, der war ja, keine Ahnung, ein Viertel oder ein Fünftel von dem, was wir dann, sag ich mal, in der Relegation gegen Hannover hatten. Wir haben da, ich kann mich auch daran erinnern, ich glaube, das letzte Heimspiel gegen Rot-Weiß Erfurt, da war schon klar, wir sind Meister und das ist das letzte Spiel von der Relegation. Da waren, glaube ich, keine Ahnung, knapp 2.500 Zuschauer. Ja? Und das ist ja jetzt auch völlig anders, wo du sagst, irgendwie die Leute sind ja schon mit diesem Verein ganz anders zusammen, als es damals der Fall war, wo das gerade alles damals entstanden ist. Du hast ja jetzt eben schon in der Regionalliga 10.000, 16.000 immer mal gehabt, wenn Highlightspiele waren. Du hast jetzt einen Schnitt von 12.500 in der dritten Liga gehabt, 2 Jahre hintereinander. Das heißt, es ist da was ganz anderes gewachsen. Und ich glaube schon, dass das jetzt nicht die in Anführungsstrichen Erfolgsfans sind, die jetzt sagen, okay, jetzt gehe ich mal irgendwie zweite Liga gucken. Und es kann natürlich passieren, du hast einfach mal 5 Niederlagen in Folge. Und ich hoffe einfach, dass das aber keinen Abbruch macht. Dass die Leute trotzdem immer jetzt auch das Gefühl dieser Tage dann mitnehmen werden und sagen, okay, das ist was Wichtiges. Und das war uns irgendwie klar, dass das in der zweiten Liga nicht einfach wird. Und dass wir dort um den Klassenerhalt kämpfen und dort jeder Punkt und jedes Tor wichtig ist. Und auch wenn du mal mit einem Tor verlierst oder unglücklich verlierst oder auch mal eine Klatsche kriegst, dass du immer irgendwie zur Stange hältst beim FC Energie.
Ja, und ich glaube, dass die Ansätze sind da, also die Voraussetzungen sind gut, eben weil jetzt auch viele dabei sind, für die das erste Mal zweite Liga überhaupt ist. Ne? Also das viele kennen das nicht, gerade so, die haben ja schon darüber gesprochen, die Jungen, oder das ist vielleicht so verblasst, weil da warst du noch ganz klein, wo du zum ersten Mal da im Stadion warst vor 12 Jahren, und jetzt ist es halt zum ersten Mal so richtig bewusst. Und es muss halt bei allen eigentlich Klick machen, dass das ganze Abenteuer, was uns jetzt bevorsteht, nur gut werden kann, wenn dieser Zusammenhalt, den wir jetzt auch hatten, diese ganze Saison und auch das Jahr davor, wenn das genauso weitergeht. Ja, und ich hoffe, dass das passiert. Wird es auch ganz erheblich davon abhängen, wie wird sich die Mannschaft darstellen. Ne? Also es wird auch eine große Rolle spielen. Das muss nicht sein, dass die da immer gewinnen. Aber du musst halt trotzdem merken, dass sie immer gewinnen wollen. Und wenn das so ist, wie das in diesem Jahr war oder auch jetzt auch im letzten, dass du zumindest da im letzten, na, so mit Abstrichen, ne, also zumindest was die zweite Halbserie anging, da gab es ja schon ein paar Spiele, wo man so ein bisschen komisches Bauchgefühl hatte, was denn jetzt kaputt, wollen die nicht. Ne, aber in diesem Jahr haben sie halt wirklich gezeigt, sie wollen. Und sie wollen auch was gemeinsam erreichen. Und ich glaube, dass wir in diesem Jahr vom Charakter her, also zumindest, soweit ich mich zurückerinnern kann, zwar eine der besten Mannschaften charakterlich, die wir in der Energiegeschichte für meine Begriffe jemals hatten. Ich will jetzt keinem ehemaligen Energiespieler Charakter absprechen, aber in der Gruppe, ne, in der Gesamtheit, das, was diese Jungs performt haben, und auch, Bela hat es ja auch nochmal gesagt nach dem Spiel, wir haben keine Themen bekommen. Die Themen kriegen wir jetzt erst, ne? Also ganz zum Schluss erst. Da ist nochmal das ein oder andere Thema aufgeploppt und auch ein großes Thema aufgeploppt, was ich, muss ich wirklich sagen, was ich nicht vermutet habe, dass das tatsächlich schon 3 Monate klar ist, dass Marius Funk geht. Überlege mal, der Junge weiß das schon, dass er am Ende der Saison, egal wie es ausgeht, den Club verlässt und spielt auf diesem Niveau und gibt hier sein Herzblut. Also für mich, also wirklich eine der Abziehbilder für Charakter. Wenn du im Duden blätterst nach Charakter, muss ja ein Bild von dem drin sein. Duden gibt es keine Bilder. Aber normalerweise muss man wirklich sagen, also da hättest du ja erwartet, dass jemand so ein bisschen ein paar Prozentpunkte nachlässt. Aber der ist derjenige, der am Ende noch den Elfmeter hält und dem du nichts anmerkst, nervlich nichts anmerkst, dass da irgendwas ist. Also da muss er Hut ab.
Ich hatte es ja letzte Woche noch angesprochen, so auf meinem Zettel hatte ich die ja stehen, die stillen Stars, könnt ihr euch ja daran erinnern, es war Marius Funk bei mir und Avorchi Grant und die beiden halten uns ja wundern am Regensburg im Spiel drin. Funk schon in der ersten Halbzeit, als Manu die Flanke nicht verhindern kann und hinten Straudi zu spät kommt, diese Bombenparade, das musst du erstmal machen, klar im Kopf sein, plus den Elfmeter und das zweite von Avorchi Grant, wo er, ich weiß noch nicht, wie er den gehalten, mit Bauch, mit der Brust, ich habe keine Ahnung, wo der Ball schon vorbei ist an Funk und Avorchi Grant kommt hinten so quer angeflogen und hält das Ding noch irgendwie, ich habe keine Ahnung. Aber wir reden ja über zwei Spieler, bei ihm wissen wir es jetzt, dass er wechselt und so ein bisschen die Gerüchteküche, Avorchi Grant ist wohl Nummer zwei, wenn man da so zwischen den Zeilen mal ein bisschen zuhört bei Pele Wollitz, dann können wir das zuordnen. Selbst wenn es so ist, muss man aber wirklich, Ronny, wie du auch gerade sagst, diese Professionalität, diesen Charakter hervorheben von beiden, das hast du keine Sekunde gemerkt bis zum letzten Spieltag, bis zum Abpfiff, dass die mit dem Kopf woanders sind oder dass denen das egal ist. Die haben sich in den Dienste der Mannschaft gestellt, auch gefeiert und alle. Also klar, es ärgert einen schon, dass so eine Jungs, gerade Avorchi Grant, ich mag den Typen, dass die dann wechseln wahrscheinlich, aber wir machen uns nichts vor, wir sind alle alt genug, also wir drei sowieso. Das ist Profifußball. Ich bin indessen auch schon da langsam angekommen. Das ist so, das akzeptiere ich einfach mal. Ich kann es das sowieso nicht ändern. Die andere Generation, die Jüngere, wird sich da noch ein bisschen mehr ärgern. Aber ich wollte noch zurückkommen auf die nächste Saison und das Stadion und die Zuschauer. Und ich glaube, das muss jedem, der uns jetzt zuhört hier oder der es weitererzählt, jedem muss bewusst sein. Jedem muss bewusst sein in jedem Spiel, was dieses Stadion, was wir für eine Wucht haben, für eine Macht haben, was wir wahrscheinlich als Publikum für wichtige Punkte holen werden, wenn es mal ein Unentschieden ist. Aber da bitte ich wirklich jeden Fan, Tabelle, selbst wenn wir im Keller stehen, volle Kanne, volle Esse, wir können Punkte holen. Das sind wichtige Punkte wahrscheinlich am Schluss, die uns dann wahrscheinlich noch ein weiteres Jahr zweite Liga schenken. Also da wirklich bewusst sein, auch wir können was erreichen.
Ja, ich will noch mal auch kurz zu Marius Funk und zu Nyami noch was sagen. Also das ist einfach, ich meine, wir können ja den Profifußball auch nicht ausblenden. Wir sind ja damit im Geschäft drin und das sind Sachen, die passieren. Und dafür ist es aber auch alles relativ gut gelaufen. Es gibt ein bisschen Diskussion. Es gibt halt die Fälle, wo man sagt, okay, wäre dieser und jener nochmal ein Jahr hier geblieben, wäre es vielleicht mit ihm besser gelaufen. Wir wissen alle, wir kennen alle das Thema Tim Heike, ja, der irgendwie wahrscheinlich eine Saison zu früh weggegangen ist, seine Entwicklung abgebrochen hat, seitdem nirgends mehr Stammspieler ist. Ich glaube, bei den beiden gibt es gar keine Diskussion. Bei Marius Funk hat sich auch rausgestellt, dadurch, dass der VfB Stuttgart die Champions League erreicht hat, da gibt es so eine Local-Player-Klausel und der Funky ist aus Stuttgart. Ich glaube, die wissen irgendwie, wenn du Champions League spielen willst, musst du irgendwie 8 Leute, irgendwie Local-Player nennt sich das, ob die jetzt irgendwie im Verein gespielt haben müssen oder wo die geboren sind, in welchem Krankenhaus, keine Ahnung, nach was das da irgendwie geht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist Funky irgendwie, hat bei VfB Stuttgart mal gespielt und das hilft denen natürlich ungemein. Also einfach zu sagen, wir kriegen einen richtig guten Mann und der ist noch sozusagen erfüllt diese Quote, die wir brauchen. Also dieses Ganze, wir kennen es ja aus dieser U23-Regel, ne, aus der dritten Liga, wo du sagst, dann setzt du halt 2 Keeper auf die Bank oder sowas. Ne? So ähnlich ist das dort. Und bei Funky sehe ich noch nicht mal dieses, wo die sagen, ja, da geht da irgendwie dritter Torwart und wird dann irgendwie in der dritten Liga beim VfB 2 irgendwie halten. Das sehe ich noch nicht mal. Gleiches hat man mal bei Alex Meyer gedacht. Alex Meyer hat dann zum Schluss hat der Champions League in Madrid gespielt, ja, irgendwie mit dem BVB. Also, wie gesagt, für die beiden einfach nur, also Benjamin ist es ja nur ein Gerücht, aber es ist schon so, irgendwie, wie Ulf sagt, zwischen den Zeilen irgendwie rauszulesen, dass es wohl um ihn geht, dass er sich jemanden einen anderen Verein angeschlossen hat oder abgesprochen hat. Nichts Genaues weiß man nicht, wird alles die nächsten Tage rauskommen. Die Jungs sollen jetzt auch erstmal feiern, sind ja irgendwie heute Morgen auf Malle angekommen und das haben sie sich verdient und dann gibt es am Samstag noch ein Spiel, wo wir alle schon gesagt haben, das ist jetzt, glaube ich, so egal. Ja, ich meine, das spielt man halt nochmal. Werden sicherlich auch sag ich mal, eine Mannschaft spielen, die jetzt nicht so viele Einsatzzeiten hatte. Und ich hoffe, die haben zumindest die ran dürfen, die haben dann Spaß da am Samstag auf dem Platz.
Ja. Das wird am Samstag wahrscheinlich auch nochmal, ich habe es ja gestern auch auf der Bühne gesagt, kauft euch Tickets. Also einfach nur nochmal, um der Mannschaft die Ehre zu erweisen, egal wer da spielt. Also nochmal, um ein richtig schönes Heimspiel zu haben, darf man ja gar nicht so laut sagen, aber es ist ja nun mal in unserem Stadion das Pokalfinale. Das wäre halt einfach cool, doch mal eine richtig schöne Atmosphäre. Ist zwar eine ganz komische Anstoßzeit, so früh am Morgen quasi ja. Schon. Ne? Aber es ist halt nochmal eine Möglichkeit, nochmal zu feiern und nochmal auch Danke zu sagen. Und ja, wie es am Samstag ausgeht. Ich meine, das wird das unwichtigste Spiel des Jahres, muss man verrückterweise sagen. Das Pokalfinale, aber am Ende ist das so. Ne? Und beide sind im DFB-Pokal schon, also eigentlich könnten sie sich gegenseitig 90 Minuten lang den Ball hin und her spielen und
ja. Mal gucken. Schnick, schnack, schnuck.
Schnick, schnack, schnuck, ja. Also, oder in Badelatschen auflaufen. Das also wäre alles möglich. Und trotzdem, klar, es ist ein Pflichtspiel, es soll gespielt werden. Und ja, aber wäre einfach cool, wenn jetzt Leute sagen, komm, wir gucken uns das nochmal an und wir machen nochmal eine richtig schöne Atmosphäre im Stadion.
Der DFB ist da offenbar wie bei manchen so die Eltern, habe ich da so gedacht. Da gab es auch mal den berühmten Spruch, wer abends lange feiert, kann auch morgens früh aufstehen. So ist das gerade im Pokalfinale. Ja. So kommt mir das ein bisschen vor. Genau. Ja. Ich würde aber auch mal gerne Danke sagen und nochmal zurückgehen. Und zwar ein ganz, ganz dickes, riesen, riesen Danke an den SSV Jahn Regensburg.
Ja.
Und alle, die in Regensburg irgendwie da mitgewirkt haben an diesem Spieltag, also die ganze Organisation und so weiter, das war ja so fantastisch. Das erlebt man ja auch extrem selten, dass man so viel Zugeständnisse kriegt. Diese ganze Organisation, Anreise, Parkplätze, bis hin, sag ich mal, diese ganzen Ticketbereiche natürlich, die sie uns freigegeben haben, damit möglichst viele Cottbusser dort anreisen können. Ich habe jetzt auch zum Schluss noch ein paar Infos gekriegt, dass tatsächlich sogar abgesprochen war, was man natürlich logischerweise vorher nicht sagt, aber selbst der Platzsturm war wahrscheinlich jedem klar, dass der irgendwann passiert und dass selbst der mit einem gewissen Zugeständnis halt gemacht wurde, dass man sagt, okay, ihr kriegt so irgendwie die Hälfte des Platzes. Und was ich am völlig verrücktesten fand, war, was wahrscheinlich gar keiner weiß, ist, dass selbst vor dem Spiel die Platzwahl abgestimmt war, dass wir in der zweiten Halbzeit mit unserer Mannschaft praktisch vor unserer Kurve sind, wegen dem Platzsturm. Ach so. Haben die vorher gesagt, okay, ihr spielt sozusagen in der zweiten Halbzeit sozusagen, steht ihr in unserer Hälfte, weil das ist dann einfacher, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, das abgepfiffen wird, das ist Platzsturm, dass sozusagen unsere Kicker sozusagen, unser Team sozusagen auf der anderen Seite des Platzes ist. Genial, ja. Also,
ja. Ja, sehr gastfreundlich, das muss ich wirklich sagen. Und ich habe mich auch darüber gefreut, dass auch alle Energiefans diese Gastfreundschaft zu schätzen gewusst haben. Ne? Also auch nicht zu irgendwelchen hässlichen Szenen gekommen ist, ganz im Gegenteil, überhaupt nicht. Also ich habe auch so ein bisschen quer gelesen in den Foren, wo auch viele Regensburger geschrieben haben, es war toll dabei zu sein, also euch beim Aufsteigen zuzugucken, das muss denen auch irgendwie Spaß gemacht haben, war ja auch dadurch nochmal eine fantastische Atmosphäre. Es ging ja für Regensburg um die goldene Ananas und so hatten die auch nochmal ein richtig schönes, stimmungsvolles letztes Heimspiel. Ja, und ja, ich glaube, das hat auch den Zuschauern auf Regensburger Seite nochmal richtig Spaß gemacht, auch wenn nur wir aufgestiegen sind und die nicht mit.
Ja, absolut. Also man muss ja auch sagen, man hat ja auch gesehen, ich meine, die haben ja auch, sag ich mal, schon eine relativ stabile Fanszene da, also hinterm Tor, da war ja sozusagen so mittig sozusagen auf der Hintertortribüne, da war ja schon auch eine sehr hohe Mitmachquote zwischendurch mal und man hat die, also wie sagt man sozusagen, man hat den Heimsupport durchaus auch mal gehört, ja, das klingt ja fast schon ganz schön großkotzig, aber so ist es gar nicht gemeint. Ne, also die haben schon ordentlich dort gemacht und ich fand das auch super, wie du sagst, Ronny, dass eben, das gab ja so die Befürchtungen, keine Ahnung, dass wir uns jetzt nicht benehmen, ja, sondern also wir haben dieses Beispiel ja gehabt, diese Saison irgendwie Aachen-Duisburg, wo du sagst, Aachen erhöht das Gästekontingent und der Dank dafür ist, dass die den Gästeblock auseinandernehmen. Und das fand ich halt auch super, dass das halt alles nicht passiert ist, sondern dass irgendwie alle sich ordentlich benommen haben, was ich so mitgekriegt habe. Ich habe danach im Spiel, also ich war ja auch natürlich unten auf dem Rasen, Ich habe auch der Polizei gedankt, ich bin so zu einem hin, in so einer vollen Montur halt und vermummt halt, wie er so ist, und habe gesagt, danke, wie er sozusagen entspannt für diese entspannte Zurückhaltung. Er hat da kurz genickt, so mit, konnte man nicht erkennen, ob er lächelt oder nicht, weil wie gesagt, war halt alles zu. Und aber trotzdem, das war auch sowas, wo ich sage, das ist auch nicht selbstverständlich. Und bei so einer bayerischen Polizei, was man so öfter mal hört, sowieso nicht. Ne? Also dementsprechend alles perfekt und schön.
Ich hatte schon Befürchtungen, muss ich ehrlich sagen.
Ja.
Als die aufmarschiert sind da dachte ich schon, das ist ja nicht ihr Ernst. Also die werden doch jetzt nicht da reingehen, den Platzsturm mit aller Macht und Gewalt verhindern wollen. Also das wären ganz hässliche Bilder geworden, weil das war ja wirklich martialisch, wie die da in der zweiten Halbzeit plötzlich da vor den Block marschiert sind. Aber dann, toi toi toi, hat sich alles aufgelöst. Ja, sie haben das zugelassen, sie haben sie zurückgezogen und waren dann nur noch an der Mittellinie. Und das war ja vollkommen okay.
Ja, also ich fand auch genau dieser Moment, also das war ja dann auch noch mal so ein bisschen so, was für Irritation gesorgt hat, wo dann plötzlich diese Massen an Polizisten dort sozusagen in Reihe und Glied reinlaufen und sich aufstellen, hat auch kurz mal den Support gekillt, weil natürlich so die Leute sich plötzlich nur noch darauf konzentrierten und wütend und sauer waren, weil es einfach kein schönes Bild ist und keiner wusste, was soll das jetzt, was passiert jetzt. Und da muss ich auch noch mal ein großes Lob an unseren Capo und seine Mitstreiter sagen, also dass die einfach sich nicht davon haben leiten lassen, sondern sofort versucht haben, wieder diesen Support anzuzünden. Einfach gemerkt haben, okay, es geht jetzt, ich meine, wir kennen alle die Fußball-Ultras und die Ultraszene, und dass die Polizei dort, dass die jetzt keine Freunde sind, wissen wir alle. Und fand ich aber toll, dass einfach dann der Verein und der sportliche Erfolg im Vordergrund steht. Das ist, glaube ich, auch nicht in jeder Fanszene so, dass in dieser Aktion, auch wenn es um ein großes sportliches Ziel geht, dass man das dann einfach runterschluckt und ignoriert und sagt, wir haben hier heute Wichtigeres zu tun, als die Polizei zu bepöbeln. Da auch unsere Fanszene, bin da auch gerne mal Kritiker, also da auch nochmal dickes Lob, super.
Ja, generell für die ganze Saison. Also das, was in diesem Jahr auf den Rängen passiert ist, das war eine einzige Werbung für Energie Cottbus die ganze Saison. Das war großartig. Und dafür war auch verdient. Der Aufstieg war auch deshalb total verdient.
Ja. Ich weiß gar nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Die haben ja sogar in Regensburg nicht nur Megafone gehabt, sondern die haben eine Mikrofonanlage aufgebaut.
Ja, durften sie auch.
Klasse. Durften sie auch dank an Regensburg, aber genial, ja. Also die sind mit Mikros und Boxen dort aufmunitioniert und super. Wahnsinn.
Ja, da kann man wahrscheinlich wirklich dankbar sein, dass es Regensburg war, das Spiel, und nicht woanders. Also
ja, natürlich. Mhm. Schönes Stadion übrigens, haben wir vorhin schon mal mit Ronny kurz diskutiert. Ja. Also,
ja. Okay. Also wir wissen ja seit gestern, der OB, ich habe mir die Uhrzeit ganz genau angeguckt. Es war am 17. Mai um 14.48 Uhr, hat er auf der Bühne gesagt, jetzt wird eine Stadionbetreibergesellschaft gegründet, damit ein neues Stadion gebaut werden kann. Gut, das ist vielleicht noch nicht ganz entschieden, weil es gibt ja diese Machbarkeitsstudie, wird es ein neues Stadion, oder meinte er damit nur, dass das jetzige überholt wird? Lassen wir das mal noch beiseite. Aber ich fand das, was da in Regensburg gebaut war, also ne, das ein bisschen größer, weil 15.000, das halte ich für uns ein bisschen für zu schmal. Na, dann wäre es ja sehr oft ausverkauft. Ich meine, es ist auch schön für einen Club, aber wenn du mehr Geld verdienen kannst, ist ja auch noch besser. Und es gab so ein paar Sachen, wo ich so dachte, na ja, die Ecken mit den Glasscheiben und so, dass da keine Stehplätze sind in diesen Eckbereichen, das fand ich nicht so schön. Aber so grundsätzlich war das ein schönes Stadion. Und wenn man denn dann mal neu baut, so mit der Anlage drumherum und den Parkplätzen und so die Zuwegung und so, das fand ich nicht so schlecht. Das ist mir gut gefallen.
Ja, ein bisschen Kritik gab es so natürlich von so den traditionellen Fans, also wie auch ich, dafür, dass du schon das Gefühl hast, das ist halt so ein bisschen auf die grüne Wiese gebaut. Das ist jetzt nicht, genau wie du sagst, Ronny, du hast natürlich den Vorteil, dass du da sämtliche Infrastruktur daneben bauen kannst auf billigem Land, sag ich mal, ja, wo du sagst, kannst jetzt Parkplätze setzen. Es gab zwei große Autobahnabfahrten da direkt zum Stadion hin. Das hat natürlich die Vorteile. Ich finde natürlich trotzdem schön, sag ich mal, sowas wie Bielefeld, wo du sagst, das ist einfach da mitten im Kiez. Ja, und das hat dann natürlich sozusagen dieser, und Und wenn so ein Stadion im Kiez ist, ist eben auch der Verein viel mehr im Kiez, als wenn der irgendwie außerhalb einer Stadt spielt. Mhm. Aber beides geht wahrscheinlich nicht zusammen. Mhm. Man wird sehen, ob die Machbarkeitsstudie sagt, okay, der Stein der Freundschaft am idealen Ort, da können wir schön alles neu setzen und für, keine Ahnung, 20.000 bis 25.000 Zuschauer, oder es wäre idealer, das irgendwie auf ein bisschen in die Richtung der Autobahn zu lenken, damit nicht sozusagen jede Woche der Stadtring gesperrt ist oder Anwohner irgendwie drunter leiden müssen. Das wird alles die Zeit zeigen, und ich denke mal, das wird wahrscheinlich auch frühestens in 5 Jahren irgendwie spruchreif. Wichtig ist wirklich, dass eine Betreibergesellschaft von öffentlicher Hand gegründet wird, von der Stadt und vom Landkreis, weil das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung, um einfach Fördergeld zu bekommen. Das gibt es halt nicht für private Vereine, schätze ich einfach, ohne da jetzt wirklich was zu wissen.
Ja, und es würde den Verein auch wahnsinnig entlasten. Mhm. Also die Betreibergesellschaft ist ja dann auch für die Kosten zuständig, ne? Also der Club soll ja damit rein, wenn ich es richtig verstanden habe. Also Stadt, Landkreis und Verein. Und das ist natürlich ein Riesenklotz um den Hals des Vereins erstmal, ich sage es mal, gedrittelt. Ne? Wenn man dann sagt, man ist eben nicht mehr allein für die Betriebskosten der Rasenheizung verantwortlich oder für eine Erneuerung des Rasens, der wahrscheinlich, ja, das ist ja wahrscheinlich höchste Zeit, dass das mal überholt wird jetzt im Stadion. Ich meine, jetzt sieht er wieder grün aus, aber wir wissen, wie er im Winter ausgesehen hat und wie uns das als Heimmannschaft selber zu schaffen gemacht hat, die Buckelpiste. Also insofern, das ist schon wichtig, dass man da auch dieses Risiko, dieses Stadion allein betreiben zu müssen, dann nicht mehr hat. Klar, man muss auch Einnahmen teilen, das ist auch klar, das versteht sich dann auch. Aber auf der anderen Seite hilft es halt auch eben, für Fördermittel, für Weiterentwicklungen. Und es soll ja eine Multifunktionsarena werden. Also es sollen ja auch andere Veranstaltungen dann da stattfinden. Insofern ist sowas natürlich immer hilfreich, wenn du mehrere Partner an der Seite hast. Und der OB hat ja sogar gesagt, es soll ja auch noch privates Geld da rein. Also ich hätte so verstanden, dass da noch ein Unternehmen mit dazukommt. Ich weiß nicht, welches Unternehmen ihm da vorschwebt. Ist es vielleicht die LEAG oder was, keine Ahnung, ob die sich dafür interessieren, ob die sowas mitmachen, oder ist das jemand anderes, der in so eine Betreibergesellschaft mitgeht. Aber auch das ist ja nochmal eine schöne Entwicklungsmöglichkeit, weil das ja auch immer bedeutet, dass da auch nochmal privates Geld mit investiert werden kann.
Also ich weiß es von Kiel, da gibt es glaube ich auch einen privaten Investor, der da einfach mit investiert und in diese Betreibergesellschaft einsteigt. Das sind wahrscheinlich auch einfach Investitionsmodelle, wo man einfach drauf spekuliert, dass das irgendwann Geld abwirft, was ja durchaus möglich sein kann. Wenn du sagst, okay, jetzt hast du einfach einen Verein, der eine Stadionmiete zahlt, und wenn der Verein immer erfolgreich ist, gibt es mehr Stadionmiete, es gibt mehr Veranstaltungen und so weiter, und dann ist das wahrscheinlich irgendwann rentabel. Das ist ja nicht anders als eine Mietwohnung wahrscheinlich irgendwie, oder eine Wohnung zu kaufen und zu vermieten. Ne? Das ist ja ein ähnliches Prinzip wahrscheinlich irgendwo.
Ja.
Wir hatten es doch letzte Woche schon mal angesprochen, oder vor 2 Wochen mit dieser Studie, die da irgendwo im MDR da irgendwo da mal zum Vorschein kam, was denn so ein Bundesligaspieltag oder Zweitligaspieltag denn der Stadt oder der Region eigentlich einbringt. Das hatten wir ja schon mal angesprochen. Und ich denke mal, auf derselben Weise wird hier auch spekuliert. Wir hatten es ja letzte Woche auch mit Boomtown Cottbus auf Nummer 1 in ganz Deutschland. Das sind ja alles so Zahlen, die da im Hintergrund mitmarschieren, und ich denke mal, auf so einer Ebene wird auch spekuliert, hört sich jetzt vielleicht blöd an, aber wie Thomas schon sagte, dass sich es in ein paar Jahren vielleicht doch mal irgendwann mal einfach rentiert.
Ja, vielleicht haben wir ja Glück, und es gab ja jetzt schon, weiß gar nicht, ob ihr das, hatten wir das eigentlich letzte Woche thematisiert, ich weiß es gar nicht, die Berliner Olympia-Bewerbung, in der ist ja schon irgendwie festgeschrieben, dass dass Fußballwettbewerbe dann in Cottbus ausgetragen werden sollen. Okay. Unter anderem. Ja, also
bei Olympia, das muss dann aber schon eine schicke Arena sein.
Mhm.
Da habe ich schon. Ja. Ja, aber der Charakter, das fand ich halt so in Regensburg auch so, dass du bist halt sehr dicht dran, ne? Also die haben das auch so gebaut, dass du sehr dicht am Spielfeld dran bist und dass da keine riesige, was hatten wir auch schon mal thematisiert, 5 Meter hohe Mauer, ich sag mal so Ostseestadion, ne, wo die das damals eröffnet hatten und ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, um Gottes Willen, was ist denn das? Eine riesen Mauer, bis die, die Zuschauerringe zum ersten Mal beginnen. Also das wünsche ich mir genau nicht für uns, weil das hat halt Charme. Ne? Also wenn du dem Spieler, der einwirft, den Ball aus der Hand nehmen könntest, das ist halt was eben auch zu uns gehört. Und das sollte halt in jegliche Planung, ganz egal, ob das Sanierung wird oder ob es Neubau wird, das sollte auf jeden Fall mit einfließen. Also diesen Grundcharakter von Klein Liverpool, den müssen wir uns erhalten.
Ich hatte ja damals nach dem Auswärtsspiel im Schacht, hatte ich auch gesagt, wo ich da war, ich sage, wo ich schon hingegangen bin, im Stadion noch mehr, ich habe gesagt, das Ding einfach abschrauben zu uns, umlackieren in Rot-Weiß, wäre ich absolut zufrieden. Das, also es ist auch ein Stadion, du hast diesen engen Charakter, diesen englischen Charakter, Klein Liverpool, was wir brauchen. Und die Ränge gehen ja auch bis unten, bis an Spielfeldrand, sage ich mal, dort ran. Und das kann ich mir auch vorstellen, so ein ähnliches Modell.
Ja, ich meine, es ist ja wahrscheinlich, vielleicht muss man mal architektonisch tatsächlich mal nach England gucken und nicht sozusagen nach Deutschland, wo immer die gleichen Betonarenen gebaut werden. Weil eben dieser Charakter vom englischen Fußball ist eben dieses nah dran sein und irgendwie auf Höhe der Spieler sitzen und nicht irgendwie oben drüber. Also selbst bei den Neubauten in England ziehen die das ab und zu nochmal durch. Das wäre natürlich auch wie ein Ansatz auf jeden Fall. Ja. Aber wir diskutieren natürlich über Sachen. Es wird dann sicherlich irgendwie, keine Ahnung, irgendwann mal, wenn das irgendwie spruchreif ist, da sicherlich auch irgendwie, keine Ahnung, so ein Ideentopf geben, wo man mal seine Idee mit reinwerfen kann oder sagen, darauf würde ich Wert legen. Momentan, wie gesagt, ich bin froh, wenn Stadt und Landkreis das mit der Betreibergesellschaft hinkriegen, weil das ist, glaube ich, wirklich die Voraussetzung, um einfach eine Finanzierung zu bekommen mit externen Geldgebern, / mit Fördermitteln. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Argumentation, dass Cottbus ein Fußballstadion in dem Strukturwandel als weicher Standortfaktor, wie gesagt, dieser Verein FC Energie Cottbus hat es mehrfach nachgewiesen, was er für eine Strahlkraft hat für die Leute, die hier leben, nach außen als Werbung für den Fußball, als Werbung für die ganze Lausitz. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, da kann man natürlich argumentieren. Und das ist sicherlich auch der Ansatzpunkt, der da gefordert ist.
Da brauchen wir noch gar nicht drum herum reden. Also wenn wir eine Region sein wollen, die Menschen anzieht, dann gehört so etwas mit dazu. Also so eine Mannschaft zieht Menschen an und die Identifikation, das ist identifikationsstiftend, ganz einfach. Und deswegen gehört es eben auch gefördert. Ne? Viele sagen ja, warum? Ja, deshalb. Weil das einfach eine Geschichte ist, die macht so eine Region attraktiv. Und wir müssen attraktiv werden. Wir müssen nicht nur für Leute, die mal hier ein Wochenende im Spreewald verbringen wollen, attraktiv sein, sondern für Menschen, die hier ihre Kinder gebären wollen und auch möglichst großziehen und lange in der Lausitz bleiben. Und da gehört sowas dazu. Das ist einfach eine Geschichte. Ja, ist noch nicht jedem klar. Ne? Also viele, die so mit dem Fußball fremdeln, die verstehen das nicht so. Aber ich glaube, wenn man das ganz offensiv auch so erklärt, dass sowas einfach auch dazugehört zu so einer attraktiven Region und dass das ein wichtiger Standortfaktor auch ist, ganz egal, ob das jetzt ein Bundesliga-Aufstieg ist oder auch dritte Liga, ist auch schon. Ne? Also ein Stadionbesuch in der dritten Liga, der war ja jetzt bei uns auch schon Werbung für den Fußball. Wenn du beim 5:3 gegen Essen dabei warst, da hast du dein Spiel des Lebens gesehen. Also das sind eben Sachen, die gehören halt dazu. Und ich hoffe, dass das auch immer mehr Menschen begreifen. Ganz egal, ob sie ins Stadion gehen, aber dass es nicht immer die Diskussion gibt, ja, warum macht man das denn? Ne? Das ist halt einfach so, dass ein Leuchtturm, früher haben wir ja auch so gesprochen, das höre ich jetzt seltener, aber tatsächlich ist das so. Es ist ein Leuchtturm in der Lausitz, der FC Energie Cottbus.
Es kehrt schon wieder zurück. Also wenn man jetzt von Leuchttürmen in der Lausitz spricht, da sind jetzt nicht irgendwie, zwölf neue dazugekommen. Ja? Und jetzt sind wir auf jeden Fall wieder dabei. Ne? Und klar, wir sind eine Gegend, da entstehen wahnsinnig viele Arbeitsplätze für auch Fachkräfte. Und es gibt natürlich ein Gerangel um die Fachkräfte in den ganzen Regionen in Deutschland und in Europa. Ja, und da muss man natürlich irgendwie punkten können. Ja? Also aktuell kann man wahrscheinlich mit viel Landschaft punkten und wahrscheinlich, dass die Lebenshaltungskosten jetzt noch nicht so teuer sind, wie es wahrscheinlich irgendwie in München oder so weiter ist, ne? Oder in der Schweiz oder so. Aber klar, und da gehört natürlich, und wenn es nicht der erste Punkt ist, sondern der zwölfte in der Liste, der gehört natürlich sowas mit dazu, dass du sagst, irgendwie, also Freizeitgestaltung mit einem schönen Fußballverein, in einem schönen Stadion, erfolgreicher Fußball, wo es richtig Spaß macht, ist damit natürlich in so einer Liste der sogenannten weichen Standortfaktoren immer mit dabei.
Ja, ich habe bei so einem Club gearbeitet. Was glaubst du, warum der VW-Konzern 120 Millionen jedes Jahr, zu meiner Zeit zumindest, damals waren es 120 Millionen, warum die so viel Geld ausgeben für einen Fußballclub, der ja früher nicht irgendwie traditionell in der Bundesliga gespielt hat, sondern das haben die da reingehoben. Und das haben die gemacht eben genau aus dem Grund, weil das die Region attraktiv macht. Und da darfst du alles werden, nur nicht Letzter, damit die Arbeiter Spaß haben. Und naja, jetzt mal gucken, was jetzt passiert in der Relegation. Ne? Weil das ist bei denen, das ist Brot und Spiele. Klingt jetzt flach, aber tatsächlich ist das so.
Absolut. In Ingolstadt geht ja so ein Modell nach hinten los, sag ich mal fast, wenn man die Jahre so zurück betrachtet. Also Ingolstadt oder Audi, sagen wir es mal ruhig, den Namen, die können ja machen, was sie wollen, das interessiert doch irgendwie gar keinen. Die Zuschauerzahlen ist ja sehr überschaubar, sage ich
mal. Aber Audi macht das aber auch absolut halbherzig dort. Ich glaube, es ist kein Vergleich zu Volkswagen und dem VfL Wolfsburg. Also ich glaube, in Ingolstadt, okay, die haben dann irgendwie, sag ich mal, denen mal irgendwie das Stadion wahrscheinlich noch mal irgendwie hingesetzt und mitfinanziert und so weiter. Mhm. Aber so richtig, dass dort Audi auf die Karte FC Ingolstadt setzt, hat man jetzt auch nicht das Gefühl. Und vielleicht wollen die das auch nicht, weil sie genau eben wissen, dass es irgendwie ein bisschen unecht ist. Und wahrscheinlich haben die auch keine Chance, in dem Haifischbecken dort, gerade mit FC Bayern oder sowas, ist das wahrscheinlich, wo ja Audi Sponsor ist, ja, beim FC Bayern, großer Sponsor, warum sollen die da jetzt irgendwie Ingolstadt noch vollballern? Lohnt sich für die ja gar nicht. Mhm. Ist wahrscheinlich auch dann Teil der Wahrheit.
Ja.
Aber wo wir vorhin bei Attraktivität waren, da wollte ich nochmal sagen, wie gefällt euch eigentlich das T-Shirt zum Aufstieg?
Also, da ich den Schöpfer kenne,
verdammt.
Und der auch hier in dieser Runde ist. Was erwartest du, was wir jetzt sagen? Also, ist es ist natürlich eine geile Idee mit diesem Zurück in die Zukunft Motiv. Der ist auch sichtbar im Bild. Trägt ein rotes Shirt.
Ja, okay.
Nee, also TG ist eine gute Idee. Wann ist das entstanden? Also, ich muss jetzt wirklich mal fragen, weil man ist ja im Fußball manchmal ganz schön abergläubisch. Und du?
Ja, aber es gab halt den, also ich meine, zum Schluss bin ich auch noch, irgendwie habe ich auch noch einen Job und es gab die Anfrage und ich habe gesagt, okay, ich mache jetzt mal einen Wurf und keine Ahnung, wenn es jetzt nichts wird, ja, dann, keine Ahnung, wird der Entwurf bezahlt, zum Schluss mussten sie natürlich so ein paar Shirts drucken und so weiter. Das ist entstanden tatsächlich vor dem Wiesbaden-Spiel, also zwischen dem Duisburg- und Wiesbaden-Spiel, genau.
Also hat gespielt.
Genau, es war relativ klar. Ich glaube, hätten wir in Duisburg irgendwie gepunktet oder gewonnen, dann hätten die mich Montag angerufen. So haben sie mich dann irgendwie Donnerstag angerufen und wussten, oder beziehungsweise musste es dann Montag vor dem Wiesbaden-Spiel das Motiv fertig sein, weil damit es sozusagen zum Spiel in Regensburg, dass die da irgendwie, glaube ich, so 3000 Shirts oder so fertig haben. Es war ganz gut, dass wir, also für meine Timeline war es ganz gut, dass wir in Duisburg nicht gepunktet haben und nicht sozusagen gegen Wiesbaden aufsteigen konnten, weil das wäre dann sozusagen ein bisschen knapp geworden alles.
Spitz auf Knopf.
Nein, aber ich habe mich dann auch hingesetzt und ja, habe jetzt auch mal gedacht, ich meine, zum Schluss glaube ich, in dieser Euphorie, in der wir gerade sind mit dem Aufstieg, hätte sich wahrscheinlich jedes rote Shirt, wo irgendwie Aufsteiger draufsteht, ein Energielogo drauf ist, wahrscheinlich auch tausendfach verkauft, aber mein Anspruch war halt eben mal nicht das zu machen, was irgendwie alle machen. Und da habe ich einfach gedacht, okay, ich denke mal ein bisschen um die Ecke und wir waren schon mal in der zweiten Liga und wir kehren zurück und irgendwie so ein bisschen die Story ist eben, genau, Pele Wollitz ist mit einem DeLorean geholt worden vor 5 Jahren aus der Zukunft oder aus der Vergangenheit, um das alles wieder zu kitten. Ja, also das ist so ein bisschen die Story dahinter in meinem Kopf gewesen. Und ich glaube, viele kennen ja den Film und es ist ja auch ein Kultfilm und einige haben gesagt, ja, die Nerds finden das schon gut und so weiter. Ich hoffe, es gefällt allen. Ja.
Ah, super, super Shirt. Jetzt muss ich nochmal was fragen. Du hast ja auf diesem Shirt das P vom Pele. Hast du ja mit drauf.
Ja.
Ja? Und jetzt sind nach dem Spiel ganz viele Spieler mit Cap rumgerannt, auch mit P. Kommt das auch aus deiner Feder? Oder
ist nee, das tatsächlich nicht. Und ich hatte sozusagen auch, ihr habt den Pele ja sozusagen das P auch, hier sieht man es ein bisschen, auf sein Shirt verpasst und auf seinem Basecap steht Energie Cottbus. Also ich habe das umgedreht. Ah, okay. Aber das fand ich auch eine coole Nummer. Also dass die in dem P ist ja auch so ein bisschen das Energielogo so ein bisschen drin. Ja, auch eine schicke, super Sache. Ja, ich weiß gar nicht, von wem das kommt. Ob die, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das könnte durchaus die Mannschaft sich selbst ausgedacht haben.
Ja.
Das können wir jetzt hier aktuell gerade nicht auflösen.
Nee. Aber es fand ich cool. War eine coole Aktion. Ich muss sowieso sagen, und darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, ich muss sowieso sagen, dass ich mich für Pele sehr, sehr gefreut habe. Und worüber ich mich noch mehr gefreut habe, ist, wie ausgelassen der gefeiert hat. Also, dass er endlich mal loslassen konnte aus dieser ganzen Anspannung und dass er sich auch die Liebe der Fans mal geben lassen konnte, dass er das genossen hat. Und ich war ja gestern auf der Bühne vom Stadtteil im Vorplatz und am Samstag auch auf dem Altmarkt. Also ich war ganz dicht an dem dran und ich habe ihn ganz genau beobachtet. Und das war Glück. Das, was der Mann ausgestrahlt hat, war endlich mal wirklich ausgelassene Freude und Glück. Und das hat mich wirklich für ihn gefreut, dass er das endlich so genießen konnte.
Aber das ist also, er hat ja angekündigt, er ist ein Firebeast. Ja, also, also erstmal, Ronny, muss ich ganz kurz sagen, ich weiß ja, deine Moderationsanfrage war, glaube ich, auch relativ spontan gewesen. Ne?
In der Nacht.
Auf Sonntag. Und du hast das sowohl, ich war sowohl am von Samstag zu Sonntag auf dem Altmarkt, als auch dann Sonntag auf dem Stadthallenvorplatz. Du hast das ordentlich gewuppt und es gab nicht wenige, die gesagt haben, das ist aber mal wieder richtig schön. Damals hier unser Kultstadionsprecher, der kann es immer noch. Also da muss ich dir auch nochmal ein großes Lob geben. Ja.
Hat auch Spaß. Ja. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass der Club mich gefragt hat. Ich hätte es auch so genossen. Ich wollte sowieso hingehen. Also meine Tochter war mit in Regensburg und wir waren uns vollkommen einig, die Nacht ist hier nicht zu Ende, wenn wir nach Hause zurückkommen, nach Cottbus. Wir müssen und auch am Sonntag wären wir trotzdem hingegangen, aber als mich Diana Jahn angerufen hat, was machst du morgen? Da habe ich mir schon gedacht, was jetzt gleich kommt und ich habe sofort Ja gesagt, weil ich war sowieso so voller Freude und Adrenalin und dachte, was Schönes gibt's doch gar nicht, als wenn du das mit den Fans und mit der Mannschaft teilen kannst. Und es hat mich sehr gefreut. Also ich konnte noch mal meiner Freude so richtig freien Lauf lassen, weil das hat mich wirklich dieses Jahr extrem angefasst. Letztes Jahr schon, das war schon wirklich schön, so dicht dran zu sein. Aber in diesem Jahr muss ich sagen, das geht euch wahrscheinlich nicht anders. Meine Sympathie für diese Spieler, für diese Mannschaft, für das, was die, vor allem wie sie es gemacht haben, die war grenzenlos. Also ich habe mich in diese Truppe wirklich verguckt, verliebt, weil das einfach eine Saison war, wo du diesen Zusammenhalt und dieses Wir wollen was Besonderes schaffen, für meine Begriffe in nahezu jedem Spiel, vielleicht nicht in jeder Spielphase, aber nahezu in jedem Spiel total gespürt hast.
Ja. Und ich Liebe glaube, das war ja auch Peles Lieblingswort.
Ja.
Wir haben es doch im Dreieck hier. Uns gibt es ja nur seit einem halben Jahr. Wann haben wir angefangen? Im Dezember, glaube ich, nach Duisburg-Spiel. Und dann kam auch diese Schiri-Wut in Wiesbaden, dieses Spiel und so weiter. Aber ich weiß genau, dass wir drei immer fast uns einig waren. Das ärgert ja die Leute so ein bisschen, aber dass man doch so ein Gespür, so ein Bauchgefühl, man sieht ja so eine Mannschaft, man sieht den Charakter, man sieht diesen Willen in so einer Mannschaft. Und ich glaube, das haben wir mitgetragen, auch bei einem Unentschieden gegen Ulm oder dieses Freundschaftsspiel gegen Hansa Rostock zu Hause, wo dann auch wieder losging, die wollen nicht und so weiter. Aber wo wir damals schon gesagt haben, das sind Punkte, die werden am Ende Gold wert sein. Und das sind sie genau. Aber ich glaube, wir haben, was uns drei da verbindet, dass wir diesen Charakter dieser Mannschaft gesehen haben, schon zum Herbstmeistertitel, sage ich mal so, dass man da auch nie Angst hat, also ich zumindest, dass sich da Baustellen auftun. Pele hat es ja angedeutet, aber ich habe damals schon für mich gedacht, nee, glaube ich nicht, das ist eine andere Truppe dies Jahr, das ist eine andere. Und die gestandenen Figuren wie Borje oder Tolly, die das letztes Jahr alles miterlebt haben, oder Dennis Lamar, Kampulka und so weiter, oder ein Sebald, dass die, wenn die diese Schwingungen wieder merken in der Kabine, diesmal aber wirklich dazwischen hauen. Und Pele hat es ja auch gesagt, sobald er irgendwas merkt, wie im letzten Jahr anfängt, haut er sofort dazwischen. Aber das wusste er dies Jahr gar nicht, weil die so zusammengestanden haben. Und die haben es ja vorhin auch bei Funky schon gesagt, wenn man überlegt, der hat 3 Monate woanders schon unterschrieben oder vor 3 Monaten. Und der bis zur Nachspielzeit am letzten Spieltag zum Aufstieg hängt er sich da voll rein. Und das haben wir gesehen und von wenigen wurde uns ja ab und zu mal vorgehalten, hier am Dreieck, wir sind zu positiv. Ja, aber wenn es die Mannschaft uns doch vorgibt, dann gehe ich doch nicht negativ, ich hack doch da nicht drauf ein.
Ja, also wir sind doch die sich richtig auskennen, wie wir gerade
Also,
absolut. Ja, aber lass uns doch mal zu Pele kommen, zu Pele, dem Firebeast, der schon mit Pyrofackeln über Autobahnparkplätze rast. Ja, also ich habe mich so gefreut. Wir haben ihn ja nur das ganze Jahr erlebt mit dieser Anspannung, immer irgendwie so ein bisschen Zweifel, also nicht an seiner Mannschaft, sondern an dem ganzen Umfeld und schaffen wir das und so weiter. Und ihm geht's, glaube ich, genauso wie uns. Er ist absolut gelöst und explodiert gerade emotional und das macht so einen Spaß, ihm dazu zu hören und zuzugucken. Und auf der Bühne ist er schon auch ein großer Entertainer, also hat echt Spaß gemacht.
Aber es ist der Ballast, wie wir die Sendung angefangen haben. Der Ballast ist bei ihm, der ist ja noch 100-mal höher als bei uns. Das, glaube ich, können wir uns gar nicht vorstellen. Und das trägst du die letzten Monate, die letzten Wochen, die Tabelle, Punkte und so weiter und so weiter. Leichtes Stressprogramm und wir holen noch 6 Punkte, alles sowas. Und was das ja mit uns schon gemacht hat, wir haben es ja am Anfang gesagt. Jetzt, ich glaube, wir können uns nicht mal ansatzweise vorstellen, was mit Wallets das gemacht hat. Und dieser Ballast ist jetzt weg, auf Schlag weg. Und das lebt er natürlich aus. Also es sei ihm gegönnt, absolut. Er kann noch 3 Wochen feiern von mir aus.
Ja. Ja, und man muss ja auch sehen, was das für eine Geschichte ist. Also er ist zum dritten Mal da. Also er ist jetzt, ich glaube, also das klingt immer so komisch, als wenn man ihm böse gewesen wäre, wenn wir nicht aufgestiegen wären. Aber so meine ich das gar nicht. Aber mit diesem Aufstieg hat er sich unsterblich gemacht. Das ist etwas, das wird für immer in den Geschichtsbüchern von Energie Cottbus bleiben. Und auch in, jetzt mal ganz davon abgesehen, für ihn. Ich meine, er ist 60 geworden. Also er weiß auch, seine Karriere ist jetzt nicht mehr unendlich. Das ist, wenn du so in dem Alter bist, er sagt das ja auch. Er sagt, er muss sehen, ob er die Kraft noch hat, das weiterzumachen. Wenn er die Unterstützung bekommt, das hat er ja auch im Interview bei mir gesagt nach dem Spiel. Das fand ich übrigens ein sehr, sehr reflektiertes Interview, obwohl er schon die Flasche kurz vorher dran hatte, aber der Alkohol hat schon nicht so schnell gewirkt. Wo er auch sagt, er macht das weiter, aber nur dann, wenn man sich total zu diesem gemeinsamen Weg bekennt. Ne? Also wenn man ihn beginnt am ersten Spieltag und wenn man ihn auch am Ende, am letzten Spieltag gemeinsam beendet. Und ich kann das verstehen, dass er genauso denkt. Weil das, was jetzt passiert ist, dass der FC Energie Cottbus heute, so wie er jetzt aufgestellt ist, das ist ja schon Pele Wollets Lebenswerk. Also ich weiß nicht, ob ihr mir da jetzt folgen könnt, aber ich finde schon, der ganze Staff, die ganze Mannschaft, alles, was drumherum ist, das ist ja schon Pele. Ne? Und dann ist es doch klar, das ist, ich vergleiche das wirklich gern mit Heidenheim, ne? die mit ihrem Coach hoch und runter gehen. Und nicht anfangen zu zweifeln am Weg, weil die genau wissen, das ist halt Heidenheim. Und wir sind nicht Dauerabonnent auf dem Platz in der Bundesliga. Und genauso ist Energie Cottbus kein Dauerabonnent jetzt auf dem Platz in der zweiten Liga. Sondern es geht vielmehr um die Entwicklung des gesamten Clubs. Wie kriege ich das gesamte Ding Stück für Stück langsam nach vorne entwickelt? Und zwar so langsam, dass das, was eben zwischendurch jetzt passiert ist, eben nicht passiert. Dass du wuff, durchrauscht. Und ich finde, dafür hat er dieses Bekenntnis verdient, wenn man das will. Ich glaube, jeder im Club wird sagen, ja, wir wollen das, aber dann auch durchhalten. Dann Arschbacken zusammenkneifen, auch wenn nächste Saison nicht so läuft und vielleicht auch nicht so läuft, dass wir drinbleiben, sondern wirklich sagen, den Weg gehen wir weiter.
Also Pele hat ja relativ deutlich gesagt, genau was er wie er sich das vorstellt. Also ich denke mal, jetzt sowieso in der Euphorie kann ich mir auch gut vorstellen, klar, dass er irgendwie als Coach weitermacht. Wenn wir den Aufstieg vermasselt hätten, wäre ich mir da nicht so sicher gewesen. Ich glaube, dann ist man auch sehr ausgebrannt und hinterfragt sich selbst. Jetzt hat es geklappt. Er hat jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass der Staff erweitert werden sollte. Ich glaube auch, er braucht so ein bisschen auch mal, keine Ahnung, wahrscheinlich die eine Stunde mehr Zeit pro Tag. Und es gibt ja die, ich sage mal, sogenannten Modelle, Teammanager auch im englischen Fußball in der Premier League, wo man sagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt den Cheftrainer oder den sogenannten Teammanager, der um alles kümmert, der muss jetzt einfach nicht irgendwie jeden Tag im Regen mit Kapuze auf dem Trainingsplatz stehen und die Leute von A nach B scheuchen, sondern da sind dann einfach, sag ich mal, im ganzen Trainerstaff oder so viel mehr Leute unterwegs, die Aufgaben abnehmen, dass man einfach ein bisschen mehr zur Ruhe kommt. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, den Pille so ein bisschen braucht. Ja, er kann, also das glaube ich schon, dass er nicht komplett loslassen kann überhaupt und da jetzt auch verlängert und auch sein, glaube ich, zumindest auf die letzten Jahre betrachtetes Lebenswerk da jetzt einen Haken ran machen kann, weil er ist angetreten damals mit vor 5 Jahren mit dem Ziel, ich weiß gar nicht, ob das bei der Mitgliederversammlung war oder wo er gesagt hat, okay, ja, wir spielen irgendwie Aufstieg, dritte Liga, schon irgendwie das Ziel, aber wo er sagt, darum geht es ihm gar nicht. Er möchte in irgendwie naher Zukunft in die zweite Liga aufsteigen mit dem FC Energie Cottbus. Damals, also er wurde nicht mehr belächelt. Natürlich haben die Leute das irgendwie gefeiert, aber jeder hat so gedacht, naja, das ist eine ganz schön mutige Aussage. Die ist ähnlich mutig wie die von Tobias Schick jetzt am Sonntag um 14.48 Uhr. Ja, und wir haben doch noch nicht mal zu Saisonbeginn irgendwie dran gedacht, dass wir am Ende dieser Saison direkt aufsteigen als Tabellenzweiter. Ja, und Pele hat das irgendwie immer im Gefühl gehabt, dass es zumindest möglich ist, mit Energie Cottbus diesen Erfolg zu schaffen. Und das ist einfach eine Sache auch, die ist so bemerkenswert, dass er immer im Hinterkopf hatte, okay, das ist meine Mission. Also ich glaube, nichts weniger war wahrscheinlich auch die Aufgabe, die sich Pele selbst gestellt hat vor 5 Jahren, als er hier nochmal als Trainer angetreten ist. Also das war wahrscheinlich immer das Ziel gewesen, den Verein dort nochmal hinzuführen, und das hat er jetzt geschafft, und Chapeau, wie Pele immer sagt, gut ziehen, oder ja. Kalle Rummenigge würde sagen, Champs-Élysées, ich ziehe den Hut. Ja.
Ich fand ihn sehr gereift. Ich meine, das ist jetzt lange, lange her. Ich habe ja ein halbes Jahr noch mit ihm zusammengearbeitet, damals, als er zum allerersten Mal da war, bevor ich dann nach Schalke gewechselt bin. Und wenn ich den Pele von damals, wenn den Pele von heute vergleiche, das ist eine unfassbare, starke Entwicklung. Ich nehme ihn heute als wirklich den besten Pele Wollitz aller Zeiten wahr. Also das liegt wahrscheinlich auch wirklich daran, dass man im Alter wirklich dann auch so reift, dass du bestimmte Dinge eben nicht mehr machst oder extra machst, weil du weißt, dass sie gut sind. Und ich find's gut. Also ich freue mich persönlich für ihn wirklich sehr. Haters gonna hate. Das wird natürlich auch immer Leute geben, die dich nicht mögen. Das musst du im Profifußball aus meiner Sicht einfach total zur Seite schieben, wegwischen. Die Mehrzahl, und das ist Mehrzahl ist da noch das viel zu schwache Wort. Also ich sag 99% der Leute, die mit Energie es halten, die finden den richtig klasse. Und daran musst du denken. Und dieses 1%, das kriegst du nie weg. Everybody's darling is everybody's depp. So ist das am Ende.
Aber ich würde mir wünschen, dass er diese, wie du sagst, diese 1-2% auch mal einfach links liegen lässt und nicht so drauf anspringt, dass er dann wirklich ein bisschen entspannter ist, drüber lächelt vielleicht auch. Ich weiß nicht, wie bei uns ja. Großteil Stammhörer vom Sandor Dreieck, die gehen ja auch mit uns mit, und dann hast du eben 1-2 Leute, denen wir zu schön reden, was ja Quatsch ist. Wir reden ja nicht aus Vereinssicht oder für den Verein, wir reden aus Fansicht, auch eigentlich außen vor, und wenn wir es kritisch sehen, sprechen wir das auch an. Also es ist ja nicht, dass wir alles Honig ums Maul schmieren, ist ja auch Quatsch. Aber ich wünsche mir von Pele Wollitz einfach, dass er da nicht immer so sehr drauf anspringt, auf diese kleine, minimale Prozentzahl.
Ja, aber Pele bleibt Pele. Das wird auch in der zweiten Liga nicht anders sein. Und Da gibt es noch mehr Interviews, da gibt es noch mehr Fokus auf die sportliche Entwicklung. Da gibt's
aber
jeden
aber Tag, wir werden weniger, vielleicht wir werden weniger Diskussionen haben, wir haben ein VAR.
Genau das, genau das.
Ich bin gespannt, ich bin auf Peles erste Reaktion gespannt nach unserem VAR-Eingriff. Also ich glaube, genau, Pele hat ja immer gesagt, ja, mit VAR wäre dies, das, jenes passiert und wir sehen ja alle irgendwie wöchentlich im Fußball, wo auch der VAR im Einsatz ist, eben in der ersten und zweiten Liga, dass du trotzdem jede Woche eine Katastrophenentscheidung mindestens dabei hast und, ja, und die wird es auch geben und dann bin ich gespannt auf Pele. Also das ist, genau, also deswegen sage ich, Pele wird Pele bleiben, mit oder ohne Videoassistent.
Ja. Aber es wird auf jeden Fall Torlinientechnologie geben und sowas wie gegen Mannheim wird uns nicht mehr passieren.
Ronny, gut, dass du das ansprichst. Ich habe es wirklich Wochen jetzt vor mir hergetragen, dieses Mannheim-Tor, ich sag's ruhig so, ich habe das bei jedem Sandor-Dreieck immer im Kopf gehabt und immer zu mir gesagt, sprich's nicht an, so abergläubisch wie man ist. Und weil ich jetzt hätte mich durchgeärgert, wirklich, wenn wir den Aufstieg jetzt nicht gepackt hätten und man gerechnet hätte und sagt, dieses Mannheim-Tor hat uns alles kaputt gemacht, diese ganze Saison. Da ich so ein Bammel gehabt, dass uns das am letzten Spieltag oder vorletzten Spieltag vor die Füße fällt und jeder hätte sich erinnert, geile Saison, Mannheim-Tor nicht anerkannt, Punkte fehlen und so weiter. Deswegen war das bei mir ein Tabu anzusprechen. Heute kann ich es ansprechen, heute kann ich drüber lächeln. Da freuen wir uns drüber. Aber Glaube hat genutzt. Aber das wäre schon bitter böse gewesen, wenn du wegen so einem ganz klar ein Tor, jetzt vielleicht nicht in die zweite Liga aufgestiegen wärst.
Ja. Und der MSV Duisburg.
Du Angst.
Ja, also ich meine, wir können sagen, wir haben so eine Fehlentscheidung jetzt trotzdem weggesteckt. Der MSV Duisburg, dem wurde schon ein deutlicher Elfmeter versagt am Samstag. Ne? Also das war schon auch ein Stempeln im Strafraum. Sollte man eigentlich auch geben und ist auch klar zu sehen gewesen, aber naja, also wir haben ja festgestellt, mit den ganzen Fehlentscheidungen und so weiter hat das jetzt alles irgendwie wieder hingehauen. Übrigens ein Top-Schiedsrichter auch, Top-Schiedsrichterleistung am Samstag, glaube ich, Elfmeter absolut unstrittig.
Absolut, also, ja.
Ne? Eifer des Gefechts doch ein bisschen überpaced, aber wie gesagt, wenn es so ausgeht, da hat Pelivan sich, Doma hat sich gedacht, dem Funky schenke ich nochmal einen ganz besonderen Moment. Also, oder sagst, ohne Dome sein Ding wäre Funky jetzt nicht noch eine Stufe höher abgetreten. Ja, also grandios, ja.
Stimmt.
Ja, wollen wir eigentlich nochmal über den MSV Duisburg reden, über den Viertplatzierten.
Ich weiß nicht, also es ist schon ein bisschen komisch. Also, ne, also man glaubt ja manchmal an sein eigenes Orakel. Aber wir haben ja damals gesagt, Karma kriegt dich, Junge. Und tatsächlich, so war's. Wer hatte die Chance in der 98. Minute, den MSV Duisburg noch in die Relegation zu schießen? Und wer hat den Ball an den Pfosten gesetzt? Also, ja, ne, also ich muss ehrlich sagen, ich bin, dadurch natürlich, dass ich viele Jahre im Profifußball gearbeitet habe, bin ich überhaupt kein gehässiger Mensch gegenüber Spielern. Weil ich weiß, was die Jungs leisten müssen, was sie in ihrer Jugend geopfert haben und was das für eine unfassbare körperliche Leistung ist, im Profifußball zu bestehen. Du wünschst niemandem irgendeine Krankheit, irgendeine Verletzung, irgendwas Schlechtes im Fußball. Das macht man einfach nicht. Aber was man eben auch nicht macht, ist eine Halsabschneidergeste im Kreis und sich dann so herablassend und gehässig über einen Gegenspieler zu äußern. Du kannst dich doch über deinen Erfolg in dem Spiel, dass du den besten Spieler der Liga kaltgestellt hast, freu dich doch drüber und sage in die Kamera, es war übrigens der beste Spieler der dritten Liga, gegen den ich heute so gespielt habe. Und niemand nimmt dir das übel. Aber diese Show, die da abgezogen wurde, da muss ich wirklich sagen, dann hast du es auch verdient, dass der Fußballgott dich nicht mehr so lieb hat.
Ja. Aber dadurch, dass wir nicht nachtragend sind, ich sage mal, der Bulic hat jetzt wahrscheinlich genug damit zu knabbern. Der hat natürlich die hämischen Videos, Witze, alles mitgekriegt. Der wird so richtig, ich glaube nicht, dass der diese Sache ein zweites Mal machen wird in seiner Karriere. Und jetzt kann man auch sagen, Kopf hoch, Bulic. Dann, wir waren letztes Jahr Vierter, sind dieses Jahr direkt aufgestiegen. Dann muss der MSV halt nochmal angreifen.
Ja. Ich habe in jeder Folge immer mit größtem Respekt vom MSV Duisburg gesprochen. Also ich fand das wirklich auch eine fantastische Leistung und bis zum Schluss. Und ich finde es auch schade. Ich gönne das Essen auch. Es ist mir eigentlich völlig egal, was hinter uns passiert. Aber fand eben auch als Aufsteiger und wie sie es so gemacht haben und über lange, lange Zeit, sie waren auch Tabellenführer, lange Zeit mit einem großen Abstand, muss man sagen, sie hätten es auch auf jeden Fall mitverdient gehabt, zumindest die Relegation zu spielen. Aber so ist es nun mal, kann nur einer die Relegation spielen und zwei steigen direkt auf. Und letztes Jahr, wir haben es auch erlebt.
Aber es war jetzt einfach eine Mach du, Ulf.
Es ist ja selbst wenn man das mitbekommen hat, in Duisburger Kreisen auch gar nicht so gut angekommen, die Äußerungen von Dietmar Hirsch, glaube ich, ne? Nach dem Sieg gegen uns, wo er dort auch einen gemacht hat, wo er nicht wusste, dass die Kamera drauf fällt, und er dann, ja, jetzt holen wir uns die 6 Punkte so und blapp und dieses Aggressive irgendwo so, das wird ihm ja selbst aus den Duisburger Reihen jetzt auch vorgeworfen, die dann sagen, naja, wo sind sie denn? Wir haben bei zwei, in Anführungsstrichen, kleinen Mannschaften in Aue nichts geholt, kein Tor, nur ein Punkt und zu Hause auch nur ein Tor. Also aus zwei Spielen 2 Punkte und ein Tor gerade mal. Das wird selbst aus Duisburger Reihen vorgeworfen. Das hat ja nicht mal was mit uns zu tun, Häme oder Gehässigkeit, das ist es nicht. Das fällt ihm auch vor die Füße dort gerade. Und ich sage mal, wenn ich die Zusammenfassung gesehen habe, Viktoria Köln hätte auch das 2-0 schießen können, das Ding gegen An Pfosten, dann wäre das noch eher entschieden gewesen. Aber auch wieder... Ja,
Fakt ist, in der Liga, wir haben es ja immer gesagt, es hat keine Mannschaft nachgelassen. Richtig. Also man muss ja jetzt sagen, also wir haben 3 Profiligen, erste, zweite, dritte Liga, und ich habe jetzt am gestrigen Sonntag eine Mannschaft gesehen, wo man sagen muss, also die kannst du echt in der Pfeife rauchen und auf den Mond schießen oder irgendwas. Das war Hertha BSC mit ihrer zweiten Halbzeit in Bielefeld. Alle anderen haben ja bis zum Schluss, wir haben es jetzt doch selber in Regensburg erlebt.
Ja.
Frag mal bei Hannover 96, die zu Hause 3-3 gegen den FC Nürnberg spielen und die damit auch sozusagen die Relegation verpassen, obwohl sie kurz vor Schluss 3-2 führen. Ne? Also das war jetzt überall gewesen. Und ich muss noch mal bei aller Sache um Duisburg, die eben jetzt noch 2 Punkte nur geholt haben und nur noch ein Tor geschossen haben, trotz Lex Tiger Lobinger beispielsweise, muss ich jetzt einfach mal sagen, ich habe nicht gedacht und davor riesen Respekt, dass Rot-Weiß Essen nach diesem 1-6 in Stuttgart, wo die einfach tot sind und danach die restlichen 2 Saisonspiele gewinnen, 6 Punkte holen und einen MSV überholen und in der Relegation stehen. Das war wirklich nochmal, also so sehr die bei uns ja, sag ich mal, die gekillt worden sind und danach das Heimspiel verlieren gegen Saarbrücken und dann das Spiel, wie gesagt, bei Stuttgart 2, wo man sagt, okay, jetzt sind die tot, die sind komplett tot. Und dann gewinnen die gegen Ferl und dann gewinnen die in Ulm und überholen den MSV. Die mental, wo man das Gefühl hatte, mental deutlich stärker dastehen. Ja. Also dieser Fußball verrückt. Gut, dass wir dann mit nichts zu tun hatten.
Hätten auch deutlich stärker dastehen müssen eigentlich, ne? Weil sie haben uns geschlagen. Das war das Spiel, wo sie es hätte drehen können, ne? Wo wir hätten vorbei sein können und hat sich's nicht. Und normalerweise hätte das eigentlich in Duisburg dafür sorgen müssen, dass die durchziehen und dass die sagen, dass die wirklich die Hirsch-Ansage wahrmachen und die 6 Punkte holen. Aber da muss man eben auch wirklich sagen, Hut ab vor so einer Leistung auch von Viktoria Köln. Das ist doch irre. Bei der heimstärksten Mannschaft der Liga, für dich geht's um nix und du bist so professionell. Ne? Auch der Coach sagt ja nach dem Spiel, es tut ihm fast ein bisschen leid, jetzt das zu sehen, dass die alle so traurig sind hier. Ne? Aber während des Spiels, es geht halt um einen fairen Wettbewerb. Und da musst du echt sagen, Regensburg hat uns nix geschenkt. Sonst hätten wir 3-4-0 da gewonnen. Nee, wir haben 1-0 gewonnen und hätten fast noch 1-1 gespielt. Ne? Und auch die anderen Mannschaften, auch Ulm, ne? Das ist ein 3-2-Auswärtssieg von Essen in der Nachspielzeit. Das ist nicht ein glattes Ding gewesen, wo die durchmarschiert sind. Und eben auch das 1-1 von Viktoria Köln in Duisburg. Also absolut fairer Wettbewerb in diesem Jahr. Keiner in der dritten Liga hat sich irgendwie hängen lassen, muss ich sagen. Hat mich überrascht, bin ich ehrlich, habe ich schon ganz anders erlebt. Aber fand ich richtig gut.
Also absolut neue Qualität, wie gesagt, ligaübergreifend. Also das hat mich am meisten überrascht, dass es das sag ich mal, auch in den letzten 5 Spieltagen an keinem Punkt gab. Ja? Also ich kann mich noch daran erinnern, irgendwann wurde es den Bayern mal vorgeworfen, wo die irgendwie, glaube ich, war das in Mainz oder so, wo die 3-0 zurücklagen und dann aber in der zweiten Halbzeit, glaube ich, dann 4-3 gewonnen haben oder so. Ne? Ansonsten, wie gesagt, habe ich das irgendwie wirklich jetzt auch so in den letzten 4-5 Spieltagen, wo es ja schon ganz viele gab, die schon gesichert waren und nicht mehr hätten Bock haben müssen, und das gab es in keinem Spiel. Bis auf, wie gesagt, gestern zweite Halbzeit in Bielefeld.
Ja. Was glaubt ihr, wer schafft's? Schafft's Essen in der Relegation?
Ich drücke Essen die Daumen auf jeden Fall.
Mein Wunschgegner, also klingt ein bisschen blöde, ich wollte überhaupt nicht Relegation spielen, aber es ist ja jetzt sozusagen mein Gegner, den ich gerne gehabt hätte.
Also Fürth ist die beste spielerische Mannschaft aus diesem Kreis dort unten und hoffe einfach trotzdem, dass Essen das Ding zieht.
Also ich höre jetzt Ronny gerade nicht mehr. Ich habe Ronny Standbild und ich höre auch nichts mehr von Ronny.
Ja, Ronny hat es entschärft. Wir müssen. Lass uns weiterreden, Ulf. Wir gucken mal, ob der Ronny wieder reinkommt hier oder ob er den Chat killen muss. Wir werden es sehen. Ja, ja. Jetzt ist Ronny weg, genau. Weil ich will nochmal, dann müssen wir das mal beide machen. Ich will nämlich mal auf eine Sache aus dem Chat eingehen und da hat einer absolut recht. Aber Ronny ist wieder da.
Genau,
ja,
du warst gerade
irgendwie weg.
Ich bin wieder.
Genau, er ist wieder da.
Wir haben aus den Dreiecken ein Lineal gemacht.
Auf eine Sache noch eingehen und da hat einer absolut recht, nämlich der Blume Blue und sagte, im ganzen Podcast ist noch nicht einmal der Name Botziaris gefallen.
Oh, das stimmt.
Hat er recht.
Ja, das stimmt. Hat er gut aufgepasst.
Sehr gut.
Ja, was soll man dazu sagen? Ich habe meine ganz persönliche Beobachtung gehabt, und zwar gibt es ja immer diese klassische Warmschießen vor dem Spiel, wurde immer noch mal irgendwie vorlegen, ablegen, Distanzschuss so von der Strafraumkante, was man halt so macht beim Warmmachen. Ne? Und da gab es eine Szene, und da hat Yannis Botziaris genau von der Strafraumkante beim Warmschießen das Ding genau in den gleichen Winkel gezimmert. Auch kurze Ecke, oben rein gedroschen. Und Yannis Botziaris ist jetzt, wenn man jetzt immer eher am Stadion ist und immer dieses Warmmachen sich anschaut oder so weiter, das macht er jetzt nicht oft bis gar nicht. Und das ist mir extrem aufgefallen. Also ich kann mich noch daran erinnern an das Landespokalspiel Blankenfelde-Marlow, wo, glaube ich, Yannis Botziaris irgendwie 5-6 richtig große Chancen hat, immer irgendwie drüber haut oder vorbeischießt, bei Matze Batters in die Kamera läuft und sagt, ey, ich bin so schlecht heute. Und dann sehe ich diese Szene schon bei diesem Warmschießen und denke, das kenne ich nicht von ihm. Und dann habe ich gedacht, und dann macht er im Spiel dieses Ding, Wahnsinn. Und da habe ich gedacht, das war auch irgendwie ein Zeichen heute. Und ich habe es gesehen, das Zeichen. Als Einziger, wahrscheinlich war ich nicht der Einzige. Wahrscheinlich ganz viele gesehen.
Aber ich habe es nicht gesehen. Also den Schuss beim Warmschießen, da habe ich wahrscheinlich meinen Laptop geguckt hier oder so, aber den habe ich nicht gesehen. Ach, guck mal an.
Frag nochmal, wenn du nochmal vor Mikrofon hast für ein Radio Cottbus-Interview, ob er sich daran erinnern kann. Also hundertprozentig gab es die Szene.
Ja.
Und also jetzt ist ja, wir können ja immer noch Tolli wählen zum Tor des Monats, April. Und ich hätte einen neuen Vorschlag für Tor des Monats Mai, was zumindest auch in die Auswahl sollte, weil das war einfach auch von der Annahme bis zum ansatzlosen Abschluss aus dem Stand und dann mit einer Wucht dort reingedonnert, sollte damit rein in die Auswahl.
Ja.
Die Ballannahme war schon genial. Also die gucken ja alle hoch und der saugt den heran wie ein Magnet. Und eigentlich in der Szene dachte wahrscheinlich jeder, weil Tolli läuft nach rechts raus und der Regensburger geht mit, dass er Tolli bedient. Es hat ja, glaube ich, keiner mitgerechnet, dass er sich da umdreht und, wie Thomas sagt, ansatzlos das Ding da reinschweißt. Also keiner, glaube ich. Tolli war, glaube ich, selber überrascht außen.
Ja. Ja, aber schön, also dass auch so ein junger Spieler sich da auch in so einem Spiel unsterblich macht, das ist doch auch großartig. Ich meine, er muss sich vorstellen, wo hat der Junge vorher gespielt, wo ist er hergekommen, was hat er für eine tolle Entwicklung genommen, wie so viele andere in diesem Jahr in dieser Mannschaft. Und umso schöner ist das, dass so einer da einfach nochmal belohnt wird. Pela hat ihn zwar auch kritisiert gestern auf der Bühne, gesagt, hättest ja mal früher mit anfangen können mit Tore schießen. Aber es war natürlich spaßig.
Ja. Aber war glaube ich, trotzdem viertes Saisontor oder so, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne. Hat er auch ein paar da schon gemacht.
Ja, ja. Ja, Mannschaft wird sich verändern. Es werden spannende Wochen. Ich meine, man darf jetzt nicht nur, glaube ich, Angst haben, dass wir Spieler verlieren. Das wird passieren, das ist klar. Das ist in jeder Sommerpause so. Ich glaube aber, wir können uns auch freuen, weil ihr werdet sehen, auch mit dem Aufstieg, wir sind auch attraktiver geworden. Ne? Also ja, da, es wird auch Spieler anziehen, die Möglichkeit, hier mit uns in der zweiten Liga zu spielen. Und das wird vielleicht auch eine Kategorie von Spielern sein, die in den Regal konnten wir uns in den letzten Jahren nicht bedienen, die jetzt auch sagen, ja, der Weg von Energie, der sieht interessant aus, den gehe ich doch gerne mal ein Stück mit.
Absolut, also ich meine, gibt ja schon so erste Gerüchte, also gab ja auch von Jan Regensburg, gab es ja schon Gerüchte, naja, hier der Kammerknecht ist schon gut und da soll es wohl Diskussionen geben oder zumindest gibt ja die klassischen Portale im Netz, die dann immer so die Transfermöglichkeiten mal prozentual nochmal hoch und mal runter kippen, ne? Und also ich denke schon, dass wir vielleicht irgendwie ein oder andere Verpflichtung tätigen werden mit einem bekannten Namen vielleicht, wo man sagt, oh, damit hätten wir nicht gerechnet, dass wir auf dem Level was jemanden verpflichten können, der diese und jene Schlachten schon geschlagen hat in einer zweiten Liga. Mhm. Ja, und dann gibt es natürlich jetzt noch so ein paar Sachen, wo du sagst so, ja, King Manu hat mal gedacht, ja, der ist weg, der ist jetzt vertragslos und die Chancen sind größer geworden. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass King Manu auf ganz anderen Zetteln steht, weil das war wirklich was er also vor allem auch in der Rückrunde gespielt hat hier absolut, also wo ich sage, dem würde ich sogar eine erste Bundesliga zutrauen. Mhm. King Manu.
Aber ja, jetzt ist er ablösefrei. Sein Bruder verlassen. Habt ihr das mitgekriegt, das Interview von
der Goat-Trainer. Ja. Ich habe jetzt verstanden, der Co-Trainer. Und dann gibt es ja zum Glück für uns alte Männer gibt es ja so Deskriptionen, wo das dann übersetzt wird. Ja. Und dann denkst du, oh ja, das ist ja so Jugendwörter, da kommen wir ja gar nicht mehr mit.
Ich habe mir das ja gewöhnt, das klingt ein bisschen verrückt, nicht, aber nicht falsch verstehen, aber ich habe ja immer so diese Möglichkeit, ja, was ist, wenn Düsseldorf absteigt und so, und dann könnte er der ja bleiben, aber hat eine sehr gute Saison gespielt und auf einem sehr hohen Niveau und jetzt als ablösefreier Spieler, also würde ich mir absolut wünschen, dass King Manu bei uns bleibt, aber ja, man weiß es nicht. Ja, könnte auch ein Spieler sein, der auf anderen Zetteln auftaucht, so wie Award wie Grant. Ja, also ich glaube auch nicht, dass Award wie Grant in der dritten Liga bleibt. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee.
Nein, natürlich nicht.
Gottes Willen.
Oft der ist ja klar. Aber hier hat auch noch einer interessanten Aspekt reingebracht. Na klar, wir haben natürlich jetzt als Drittligist haben wir irgendwie Spieler aus der zweiten Liga geliehen, wie Mikkelbrink oder King Manu. Ich meine, jetzt leihen wir wahrscheinlich als Zweitligist einfach auch Spieler aus der ersten Liga aus, die dort keine Spielpraxis bekommen. Ja. Ja, deswegen sage ich ja, also andere Qualität, ja. Also es ist jetzt alles eine Liga höher und der Sprung von der dritten zur zweiten Liga, der ist, glaube ich, hoch. Das haben wir alle, da waren wir selbst noch Viertligist, vor ein paar Jahren gesehen, als wir ein DFB-Pokalspiel gegen SC Paderborn hatten, wo wir mal dachten, wir können da mithalten, die uns im Grunde Boden geschossen haben. Und ich sage mal, so Leute wie Fabian Klos, haben wir gestern uns noch mit einem Kumpel unterhalten, der nur alles kennt, der sagt, der hat mal irgendwann gesagt, also dritte Liga, zweite Liga, da ist zweite Liga ist eine andere Sportart. Also ist wahrscheinlich ein bisschen übertrieben, aber ich bin echt gespannt. Also ich bin auch mal gespannt, ob wir im Sommer mal gegen hochklassige Gegner testen, ja, um einfach mal selbst zu sehen, okay, wo sind wir denn mit unserem Leistungsstand überhaupt anzusiedeln? Das weiß ja gar keiner. Ja, klar sind wir jetzt irgendwie aufgestiegen. Und man muss ja auch sagen, beide Aufsteiger der letzten Saison haben die Klasse gehalten mit Bielefeld und Dresden. Ja, ja, was ja auch ein gutes Zeichen ist, dass man zumindest irgendwie, auch wenn es bei beiden ja auch spitz auf Knopf war, aber es ist möglich. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir arbeiten, dass wir die realistische Chance uns erarbeiten. Garantie gibt es natürlich keine, aber da hoffe ich einfach drauf.
Ja, und es wird Zeit und Geduld brauchen. Also gerade, ja, wenn du die beiden Aufsteiger ansprichst, überlegt mal, wir haben es ja schon thematisiert vor ein paar Folgen, wie lange Dresden gebraucht hat, um sich an diese Liga zu gewöhnen. Also ja, das war ja erst, die sind ja eigentlich erst angekommen in der Rückrunde und haben wirklich auch da erst ihren Klassenerhalt perfekt gemacht. In der Hinrunde hat jeder gesagt, Dresden geht sofort wieder runter. Ne, und siehe da, am Ende waren es dann doch andere. Mit Düsseldorf, bin ich ehrlich, habe ich mit am wenigsten gerechnet, dass es die direkt erwischt. Die habe ich eher so vielleicht eine Relegation gesehen, aber so ist das. Mhm. Ja, so schnell geht das. Ja, wenn wir ein gutes Händchen brauchen, traue ich uns aber auch wieder absolut zu. Also insbesondere jetzt auch mit Maniel als Kaderplaner. Wir werden ein sehr gutes Händchen brauchen auf der Torhüterposition. Na, da sind die Fußstapfen sehr groß. Also nicht nur durch Marius Funk, sondern auch durch Elias Bethke vorher. Also da sind wir ein bisschen verwöhnt auf der Position. Das wird nicht ganz einfach. Ne? Also da auch wieder so eine Persönlichkeit, so eine Ausstrahlung, so eine Sicherheit hinter die Mannschaft zu packen. Aber wie gesagt, zweite Liga ist ein Label. Das wird auf jeden Fall dabei helfen.
Absolut. Ich muss mal ehrlich sagen, auf der Torhüterposition mache ich mir irgendwie gar keine Gedanken, weil wir einfach in der Energiehistorie immer top. Also gut, es gab auch mal irgendwie zwei Ausnahmen. Ja. Wir hatten auch mal einen Nationaltorhüter, der dann sich doch nicht so als so gut oder so lustvoll herausgestellt hat, bei uns im Tor zu stehen. Aber ansonsten hatten wir gerade bei Typen, die jetzt irgendwie unbekannt waren, die man eben auch wieder sozusagen irgendwie von irgendeinem Zettel geholt hat, den kein anderer hatte, haben wir immer gut gelegen. Und ob das ein Aftus Baric war, wie der Alex Meyer, den kannte kein Mensch, ja, der Marius Funk, ich meine, da wusste man ja, der war irgendwie schon irgendwie Torhüter in Ingolstadt und hat auch Zweitliga oder sogar Erstliga-Partien bestritten. Ja, aber der war irgendwie weg vom Fenster und dann sagst du ja, du holst dann einfach schlussendlich den wahrscheinlich besten oder mitbesten Keeper in der gesamten Liga. Also wir haben ja dieses Jahr schon ganz schön viele Hitlisten bestimmt, ja. Also was irgendwie, wenn ich unsere Innenverteidigung angucke, wenn ich unsere Torhüter angucke, wenn ich eben sage, Tolli, bester Spieler der Liga, ja, wir haben Erik Engelhardt, der 22 Saisontore macht. Also da hat einfach so viel gepasst dieses Jahr. Ja. Also ich meine, die Messlatte liegt hoch. Und ich hoffe, dass wir aber den Weg beibehalten und jetzt nicht sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie, keine Ahnung, das Achtfache an Geld zur Verfügung und jetzt werfen wir mit dem Geld um uns, weil wir es können, sondern dass wir genau diesen Weg weitergehen und sagen, genau diese Spielerprofile ist wieder unser Ziel, so eine Leute zu holen, die charakterlich passen und hungrig sind auf große Erfolge und vielleicht das erste Mal selbst zweite Liga spielen. Ich bin gespannt.
Ja, muss aber auch sagen, ich glaube, dass unter Sebastian Lemke, den wir auch noch gar nicht erwähnt haben, der auch ein ganz, ganz wichtiger Baustein für diesen Aufstieg als Präsident ist mit seinem Team, dass das, glaube ich, ihm nicht passieren wird. Dass er plötzlich seinen Weg total verlässt und sagt, hier, jetzt gehen wir mal einkaufen und mal gucken, ob wir es bezahlen können. Sondern das wird sicherlich genauso vorsichtig und solide und vor allen Dingen seriös weiterlaufen, weil eben die Erfahrung da ist, wie es auch in die andere Richtung gehen kann und wie schwer das ist, dann plötzlich das aufzufangen, ja, wenn jemand was bestellt, was du gar nicht bezahlen kannst.
Hm. Ja. Ich würde mal sagen, das ist doch der Spruch, den er schon seit 2-3 Jahren auch bringt, Sebastian Lemke. Wir kaufen nur ein, was wir auch bezahlen können. Und dabei bleiben wir auch. Und das hat er, glaube ich, am vorletzten Spieltag auch nochmal gesagt. Und ich bin absolut bei TG. 1:1 kann ich so unterschreiben. Ich würde es jetzt anders nochmal wiederholen. Aber Torhüter-Position mache ich mir wirklich keine Gedanken. Das ist bei uns traditionell irgendwie immer stark besetzt. Genau wie der deutsche Handballsport da immer Nationaltorhüter super hat. Das ist für mich gar nicht so eine Baustelle. Und ich habe ein mega, mega Vertrauen in Maniel und seien vielleicht auch ein, zwei Spione, die irgendwo rumzusitzen hat. Und wie TG, ich würde es alles wiederholen jetzt, aber dass wir genau wirklich diesen ruhigen, vernünftigen, sachlichen Weg weitergehen und jetzt hier nicht hier Traumschlösser aufbauen, aber Ronny, stimme ich dir zu, nicht mit Sebastian Lemke, wird nicht passieren, glaube ich auch nicht. Also, dass so eine Bodenhaftung, so eine, sind wir auch wieder bei Pele Wollitz, Demut im Verein, dass jeder genau weiß, was jetzt zur Verfügung steht, was mit dem Stadion ist und so weiter, Infrastruktur und so weiter. Und ich glaube nicht, dass wir da jetzt am Rad drehen. Also ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir jetzt hier völlig über Bord gehen und irgendwelche Namen nur kaufen, wo wir denken, na, die halten uns in der Liga. Glaube ich nicht. Also kann mir nicht vorstellen.
Ich glaube, Pele ist auch nicht der Trainer dafür. Das wird immer ein Trainer bleiben, der selber auch entwickeln will. Ich glaube, das ist ihm ja auch zu eigen, dass er selber auch ja dadurch angetrieben wird, andere besser zu machen.
Ich habe bei uns im FM-Chat kam vorhin noch kurz vor der Sendung noch was rein, so Gerüchteküche, dass Copado wahrscheinlich vielleicht auf dem Absprung zu uns zurück wieder ist von Paderborn, aber da geht es ja um Relegation und so weiter, aber er selber sehr interessiert ist, wieder nach Cottbus zurückzukommen.
Gerüchteküche. Aber liegt ja auch daran, dass er eine gute Zeit hatte, ne? Dass er eine tolle Entwicklung genommen hat, das ist ja auch ein Pele-Thema, ne? dass er halt hier bislang in seiner Karriere die beste Zeit hatte. Daran erinnert er sich natürlich.
Ich hatte gestern schon irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe, wahrscheinlich wie es Facebook oder so, da haben echt Leute geguckt, die gucken irgendwie so ein Flightradar und sagen, ja, es fliegt gerade ein Flugzeug von Bremen nach Cottbus und das ist bestimmt Leo Bittencourt drinne und dann schrieb der nächste, nee, Leo ist gerade, die sind mit Werder auf Ibiza und nächste so, manche Fans sind echt irgendwie völlig verrückt geworden. Irre.
Okay. Aber das wissen wir doch alles. Das wird sowieso und jetzt noch viel mehr mit der zweiten Liga. Das wird wieder so ein Gerüchtezirkus den ganzen Sommer geben. Wer, wohin und vielleicht und so weiter und so fort. Ich meine, sind wir ehrlich, ich sitze selber hier im Medienhaus. Davon leben wir ja auch. Was will man sonst im Sommer schreiben, berichten oder irgendwas? Das sind natürlich die Sachen. Und da muss man auch den Leuten wirklich sagen, ich verrate jetzt nicht zu viel, wenn ich sage, nehmt nicht immer alles so ernst, was da im Sommertheater geschrieben oder irgendwo verbreitet wird. Das ist manchmal natürlich auch, sonst wäre halt nichts da.
Genau.
Ja, also, ja klar, die Presse muss ja auch von irgendwas leben. Und ich meine, wenn die Zeilen gefüllt werden müssen, dann müssen sie gefüllt werden und oft ist ja auch immer ein Fünkchen Wahrheit dran und ganz viele Sachen gibt es dann aber auch, die wo dann dachte, ach, was haben sie da wieder für Quatsch verzapft?
Ja, ist so. Gehört dazu zum Sommer, das ist einfach so, wir Fußballfans können damit umgehen und das muss jeder für sich einordnen, ob er irgendwelchen Namen glaubt oder nicht glaubt.
Ja. Ich muss mal ganz schnell Grüße bestellen. Ja,
mach gerne.
Und zwar habe ich gestern die Britta kennengelernt mit ihrer Truppe, mit dem Dietmar, Antje und Philipp auf der Feier dort, der Aufstiegsfeier. Und die haben sich gefreut, dass sie mich kennenlernen durften. Ich bin dann ja auch offen. Es ist echt verrückt, wie viel Selfies ich machen muss. Also keine Ahnung, wer Fotos machen will. Auf jeden Fall sehr schön. Und was ich sehr lustig fand, war, Brittas Sohn heißt Kevin und ist irgendwann wahrscheinlich in den Mitte 2000er Jahren geboren und heißt Kevin wegen Kevin McKenna. Das fand ich auch sehr gut. Oh, also Kinder nach Fußballern benennen ist immer eine gute Idee. Ja, also, mal sehen, wie viel Tolgas und Tolkais und Janis. Marius und Niami, genau, es in Zukunft gibt in Cottbus. Bin ich gespannt. Und King Schulze oder so. King
Schulze. Ach, schön, ja, wir werden uns alle lachen im Gesicht, Gott sei Dank.
Ja, na klar. Überleg mal, wie wir hier gesessen hätten. Oh Gott, nee, das will ich gar nicht überlegen.
Will ich mir nicht vorstellen. Nein. Alles gut.
Nein. Hätte ihr mit Pappkarton gesessen oder so auf dem Kopf, keine Ahnung.
Ja, ja, zumal das versuchen zu erklären im zweiten Jahr in Folge. Und ich glaube, das ist auch das, was Pele so leicht macht, was ihn so frei jetzt gemacht hat, ne? Dass es eben genau jetzt ganz anders gelaufen ist als in der letzten Saison. Weil du fängst ja auch an dir zu zweifeln, wo du dann auch überlegst, was hast du falsch gemacht? Warum klappt das einfach nicht? Warum sind wir wieder mit der Hand am Mond und können ihn nicht berühren? Und das ist alles nicht passiert. Und deswegen auch diese große Freude, die mich wiederum sehr gefreut hat, also ihn wirklich so erleichtert und so frei zu sehen, das hat mir großen Spaß gemacht, weil das gehört auch dazu, sich im Sport zu belohnen und dann finde das auch total cool und sehr, sehr gut auch, dass die Mannschaft nicht irgendwie auseinanderrennt, einfach so eine normale Trainingswoche jetzt hinlegt, sondern dass die wirklich sagen, komm, wir packen alle ein. Da ist auch nichts vorbereitet gewesen, muss ich auch dazu sagen, das weiß ich deshalb ganz sicher, weil ich, Achtung, gestern eine WhatsApp bekommen habe, du kennst doch da ein Reisebüro. Kannst du uns die Nummer mal geben? 23 Leute wollen morgen bis Mittwoch nach Mallorca fliegen und haben noch nichts gebucht. Ich hatte wirklich eine Nummer. Ich weiß nicht, ob sie es jetzt über dieses Reisebüro gebucht haben, keine Ahnung. Das ist alles intern, ist ihre Sache. Ich habe die Nummer weitergegeben und ich hoffe, dass es alles geklappt hat. Offensichtlich sind sie ja geflogen und dass sie auch eine richtig gute Zeit haben, weil das haben sie sich verdient.
Absolut. Definitiv. Ja, und es ist ja jetzt noch, die Saison ist nicht zu Ende, es gibt noch ein Pflichtspiel. Ich meine, jetzt so abbauen kann man jetzt da erstmal nicht, ne? Und ich meine, ja, was gibt's denn Besseres als Trainingslager auf Malle, ja? Also nochmal den Körper richtig fit machen fürs Pokalfinale. Ja,
vor allem die Oberarme.
Genau. Mit Handball sind wir unschlagbar gegen Krischow am Samstag.
Ja. Genau. Genau. Ja. Ja, also ist ein. Für mich ist das ein schön. Natürlich würde ich gerne, dass wir das Ding noch holen. Klar, dass wir auch da nochmal den Pokal in die Luft strecken. Aber das Wichtigste von dieser Saison ist für mich schon erreicht. Und ich gehe da einfach am Samstag nochmal hin. Einfach nur, um Spaß zu haben, um ein schönes Spiel zu sehen und auch mal ein bisschen Atmosphäre zu genießen. Wird ein bisschen anders sein, weil es vielleicht doch nicht so voll sein wird. Zumindest jetzt nicht, wie wir das zuletzt in den Heimspielen gewohnt waren. Na, muss auch sehen, ob die Szene jetzt wirklich da so nochmal da so in voller Mannschaftsstärke hingeht. Das weiß ich nicht so richtig, ob das so passieren wird. Na, mal sehen.
Ja, ich glaube schon. Also, es gab ja schon mal irgendwann einen Vorverkauf. So, Ulf hat ja letzte Woche schon gesagt, irgendwie 5000 Karten verkauft.
Na, 5000 waren das so, ja.
Und ja, das wird ja sicherlich jetzt weiter hochgegangen sein. Und auch wenn es eine unglückliche Zeit ist, die Leute werden sich das vielleicht nochmal nehmen und wollen der Mannschaft huldigen und das macht ja sicher auch Spaß, nochmal einen Stadionbesuch, vor allem jetzt so einen entspannten Stadionbesuch, weil ich meine, klar, wenn man irgendwie den Pokal gewinnen, dann will man natürlich, aber ich glaube, einfach jetzt nochmal ins Stadion zu gehen und einfach die Mannschaft zu feiern, 90 Minuten, das macht es ja auch, sag ich mal, das, was Spaß macht, ja, wo man einfach mal gelöst auf den Rängen stehen kann und sagen, ich gucke jetzt einfach mal Fußball eine Runde, ja, und auch wenn es, und es ist trotzdem ein Pflichtspiel, ja, also,
ja, klar.
Das wird super.
Der Rucksack ist weg, der Ballast ist weg. Ich glaube, die Leute, die jetzt hingehen, die sind alle so entspannt wie jetzt nach ein paar Tagen und die wollen einfach diese Jungs nochmal feiern, sich selbst feiern für eine geile Saison, für den Support und die Mannschaft auch. Und das haben sie auch verdient.
Ja, absolut.
Also ich hätte mir auch am Samstag selbst irgendwie um 16 Uhr oder 15.30 Uhr nicht vorstellen können, dass ich heute wieder so gelöst bin, wie ich bin, weil ich war, wie gesagt, war völlig fertig. Wie gesagt, hatte eine wunderbare Busfahrt zurück, die einfach so lösend war von allem, also grandios, Polonaise und alles gehabt. Es war trotzdem anstrengend. Ich hatte die Nacht vorher durchgemacht. Ich konnte eh nicht schlafen. Da habe ich einem Kumpel gesagt, dann lass uns einfach weggehen. Und ich meine, bis um 3, das kriegt man in Cottbus irgendwie auch relativ gut hin. Ja, und dann denkst du natürlich, kommst müde nach Hause und sagst, nein, ich gehe doch nochmal zum Altmarkt, ja, und dann haust du dich endlich irgendwann nach, ich glaube, ich hatte jetzt ausgeredet, 40 Stunden wach, haust du dich dann ins Bett, ja, und stellst dir aber trotzdem wieder einen Wecker und sagst, ja, du musst irgendwie 14 Uhr doch nochmal irgendwie zum Altmarkt, ja, und ich will mir das Shirt holen, ja, so, und dann triffst du wieder Leute und dann kommst du wieder nicht weg, wo ich eigentlich nur sagte, ich fahre mal 10 Minuten hin, guck mal schnell und dann fahre ich nach Hause, hat wieder nicht geklappt. und dann bin ich jetzt, also heute früh bin ich auf Arbeit gegangen und war so gelöst. Ich glaube, jetzt haben meine Kollegen jetzt auch irgendwie ganz lange Zeit nicht erlebt, dass ich irgendwie völlig unangespannt mal auf Arbeit gekommen bin. Ja.
Ja. Dann genießen wir das nochmal am Samstag. Wir sind natürlich nächste Woche auf jeden Fall nochmal da. Ich weiß nicht, ob wir dann noch eine Folge haben. Das hängt ein bisschen wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen ja damit zusammen, ist was zu besprechen oder nicht. Sonst werden wir dann sicherlich irgendwann auch mal demnächst in so eine kleine Sommerpause gehen. Wenn dann gar nichts ist, was willst du hier auch reden? Ne? Also ich meine, wir können uns gegenseitig unsere Lebensgeschichten erzählen, aber ich weiß nicht, ob das die Leute interessiert. Und ja, müssen wir mal gucken. Aber auf jeden Fall nächste Woche nach dem Pokal sind wir nochmal da. Letzte Woche haben wir gar nicht gesagt, dass die Leute so ein Abo da lassen sollen. Also ne, das ist immer, ihr merkt, wir sind jetzt nicht so digital native, dass man da immer dran denkt. Also wenn es euch gefällt, dann abonniert den Kanal und lasst euch benachrichtigen, wenn wir hier das Live-Video reinstellen. Ja, da würden wir uns drüber freuen und wir würden uns auch drüber freuen, wenn wir nächste Woche Montag hier einen Pokalsieg besprechen können, oder Männer?
Genau, also ich denke mal auch, also nächste Woche die Folge, es ist ein Pflichtspiel, ja. Das werden wir auch alle sehen, das müssen wir definitiv noch auswerten. Im Chat wird gerade geschrieben, 8000 Karten wollen verkauft sein, ja, mittlerweile.
Sehr schön.
Genau. Und was die Likes angeht, genau, lasst ein Like da, also es wurde auch schon im Chat aufgefordert, es sind nur 14 Likes, bitte mal alle klicken, ja. und ich muss aber noch mal kurz noch eine Story erzählen, weil das hatte ich sozusagen auch angekündigt auf einer Webseite. Und zwar, das habt ihr auch letzte Woche mitgekriegt, weil ich es euch geschickt habe, ist das das Bild von James Ciboney, dem Bassisten von der Band Bane, der beim Konzert in Santiago de Chile mit einem Energietrikot auf der Bühne stand.
Ja, ja.
Und da gab es natürlich ganz viele verrückte Sachen. Wie kommt er denn dazu? Und das hat er bestimmt aus so einer, es gibt ja diese Überraschungsboxen, die man bestellt, da ist dann irgendein Trikot drinne. Bis hin, ja, das ist doch wieder, jetzt hört doch mal auf mit diesem KI-Quatsch hier. Ja, das ist doch alles nicht echt. Und da will ich bloß ganz kurz, ich würde wahrscheinlich, also wir sind jetzt schon bei einer Stunde 42, werde das jetzt nicht irgendwie ewig ausarbeiten. Aber es ist tatsächlich echt, also der Typ trägt ein Energietrikot und dem ist absolut bewusst, was er für ein Trikot trägt, weil es einen Typen gibt aus Cottbus, mit dem ich auch relativ gut befreundet bin. Der seit Jahren dieser Band hinterherreist, so weit, dass die ihn irgendwann zum Fahrer und zum Merchverkäufer von denen gemacht hat und der die einfach mit dem Fußballvirus angesteckt hat, dass die teilweise, wenn die jetzt irgendwie unterwegs sind, weltweit, also der war mit denen auf Tour in Asien, in Südamerika, in Europa, überall, und wenn die über die Zeit finden, gehen die zum Fußball, und die haben jetzt mittlerweile mitgekriegt, dass er absolut an Energie hängt und absoluter Fan ist, dass die mittlerweile Teile der Band, das sind Amerikaner, ja, die haben jetzt nicht irgendwie diesen mega Fußball-Fable, aber die haben in dieser Saison irgendwie jede Woche geguckt, wie Energie gespielt hat und wie die dastehen. Genau, und dieser Bassist hatte tatsächlich überhaupt null Ahnung vom Fußball und hat dann aber irgendwann festgestellt, als er mal irgendwie ein anderes Trikot hatte, dass das total super ist für die Bühne, weil das ist ja einfach gegenüber einem T-Shirt, das ist einfach Sportbekleidung und die ist einfach luftdurchlässiger und der Schweiß wird besser abtransportiert. Und dann hat er sich irgendwann gedacht, also so ein Fußballtrikot ist natürlich deutlich geiler. Und dann hat er einfach jetzt zum Geburtstag ein Energietrikot gekriegt und hat das jetzt zwei Abende hintereinander, und zwar, wie gesagt, Santiago de Chile und das zweite war in Lima in Peru, das Energietrikot getragen. Und mein Kumpel, der mit denen unterwegs ist, hat sowieso immer irgendwie einen Koffer voller Energietrikots dabei und sagt, auch ganz oft kommt er mit Leuten ins Gespräch dort, die Fußballfans sind überall auf der Welt, und er hat dann immer, meint er, wenn die irgendwie quatschen und sympathisch, dann gibt es immer einen Trikottausch. Also der sammelt ganz viele Trikots ein und hat mittlerweile wahrscheinlich schon irgendwie 20, 25 Energietrikots überall auf der Welt verteilt, von Kuala Lumpur über Adelaide bis eben irgendwie Südamerika. Endlich werden unsere Träume wahr. Cottbus spielt bald international, ist bis in dieser Art und Weise wahr geworden. Genau, das wollte ich nochmal sagen. Also das ist alles kein Fake. Ich kenne den Kollegen, der viele Grüße aus Bogota, kommt gerade im Chat. Ja, das ist auch, da werden wir gehört. Australien habe ich letztens mitgekriegt. Ich wurde in Regensburg, wurde mir gesagt, ja, wir hören euch immer, Sandor 3, Grüße aus der Schweiz. Grandios. Ja, also das ganz kurz, wie gesagt, es war kein Fake und das war jetzt die Aufklärung. Ein Cottbusser, ein knallerter Energiefan, ist mit der Band sehr gut befreundet und quatscht die wahrscheinlich den ganzen Tag zu. Da hast du, glaube ich, das Wien-Wiesbaden-Spiel, haben die letzte Woche früh um 7 mit der Zeitverschiebung, haben die mit der Band im Fernsehen angeguckt und haben gesagt, das ist heute extrem wichtig.
Wahnsinn. Sehr schöne Geschichte. Cool.
Ja.
Cool. Ja, dann haben wir einen wunderschönen Bogen bekommen von der ersten zittrigen Minute in Regensburg bis zu so einer schönen Geschichte. Dann, Männer, freuen wir uns auf den Samstag, aufs letzte Heimspiel im Stadion. Es wird ja ein Heimspiel werden, auch wenn es neutraler Spielort ist, aber naja. Ja, in dem Sinne, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.